Weißt du, wer der Gegenspieler von Batman in dem berühmten Comic The Long Halloween ist?
Nee, also Hush.
Kommen viele. Nee, Hush nicht. Hush ist der Gegenspieler tatsächlich in dem legendären Comic Hush.
Ah. Oh, der,
ja, das verwechselt man ständig.
Sehr offensichtlich. Liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Deutschland und der Welt, von überall.
Hallo.
Wir sind, hallo, genau, mit mir, dem Steven, und ihr habt schon gehört, heute an meiner Seite der Sandro.
Hi, Steven, schön mal wieder mit dir zu podcasten.
Ja, endlich mal, ne? Endlich,
oh Gott, warum habe ich das gemacht? Hüpfen. Ich weiß es nicht, wir sind wir haben uns schon so in sexuelle Energie,
Wallungs
hier gequatscht vorweg. Das ist einfach, ich kann da nicht in den professionellen Modus zurückwechseln gerade. Das fällt mir schwer. Mach du mal.
Ja, das sind ja auf jeden Fall einfach Spannungen zwischen uns, die sich jetzt hier in dieser Folge in absolut Weltklasse Reviews entladen werden, glaube ich.
Ekstatische Reviews quasi, könnte man sagen. Sag mal, Steven, das müssen wir jetzt nochmal kurz aufrollen. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass du das Oscar-Tippspiel gewonnen hast?
Ich habe vorher schon gedacht, wie geil wäre denn das, wenn ich das Oscar-Tippspiel gewinnen würde, als jemand, der praktisch die Hälfte davon mit zuen Augen und irgendwo drauf tippen getippt hat, weil ich keine Ahnung hatte von den Dokumentationen und Animationskurzfilmen. Und hätte ich, jetzt mal ehrlich, ich habe so die großen Kategorien, da wusste ich ja, wer das ist, welche Filme das sind und so, da hatte ich so eine Idee davon, was ich tippe.
Ja.
Aber hätte ich bei den anderen Sachen geschaut, wer da so Geheimtipp ist oder wer dort, nicht Geheimtipp, wer dort als Favorit mitschwingt, hätte ich da ein oder zwei noch mitgetippt, hätte ich das Ding wahrscheinlich sogar haushoch gewonnen.
Ja, das ist mal wieder der Beweis, wenn du... Also entweder, wenn du zu analytisch rangehst, dass du halt da ein großes Risiko hast, ne? Wenn du sagst, ah, guck mal hier, Demi Moore hat immer gewonnen, das heißt, die kriegt jetzt auch den beste Hauptdarstellerin Oscar. Nee, eben nicht. So, toll. Ja. Das ist, oder wenn du halt zu sehr mit dem Herz rangehst, ne? Also das heißt, du gibst immer ich würde halt immer Dune oder The Substance nominieren, fliegst da genauso auf die Fresse. Das heißt, du machst es einfach wie die Oscar-Jury, einfach nicht gucken und blind da reingreifen in die Lostrommel und das ist es dann. Und wenn es das nicht ist, was du sein wolltest, dann schickst du nochmal einen Typen mit einem Umschlag hinterher, der dann den anderen Film vorliest. Genauso wird's gemacht.
Genauso wird's gemacht und ich weiß nicht genau, hat jemand von euch eine Kategorie, in der Anora gewonnen hat, richtig getippt gehabt?
Ja, ich weiß aber tatsächlich gerade nicht mehr, was es war.
Also ich glaube, Berg hatte den Darstellerin-Oscar richtig. Oder genau, einer von euch hatte den richtig.
Wir hatten so eine Datei, wo wir das alles draufgeschrieben haben und die hat Berg fieserweise gelöscht. Deswegen können wir gerade nicht reingucken. Grüße gehen raus an Urlaubsberg. Also kann ich dir gerade nicht mehr sagen, aber dann kam das wohl eher aus seiner Richtung. Ich habe das tatsächlich sehr unterschätzt, dass der Film so abräumen wird. Fand den vollkommen okay, aber ich hätte jetzt gedacht, der Brutalist macht da zum Beispiel mehr. Aber so ist das halt. Es gibt ja jetzt auch wieder ganz viel Kritik, ne? Sean Baker hatte ja keinen Intimacy Coach vor Ort. Bei diesem Film, wo es halt um Stripperin geht. Und jetzt muss man erstmal sagen, ist das jetzt ein großes Problem, ne? Mikey Madison, die den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat, hat ja auch gesagt, nee, das war alles vollkommen fein. Ja, aber da vergisst man ja auch, dass es da ganz viele andere Sexarbeiterinnen in dem Film noch gab, die wahrscheinlich nicht so ein großes Mitspracherecht hatten bei ihren Szenen. Weiß ich jetzt nicht, bin ich nicht der richtige Mensch, um das zu beurteilen, aber ich finde, aufhorchen sollte man da trotzdem erstmal immer, dass da die das ist ja so, ne, wenn du keinen Stunt-Koordinator oder niemand oder einen Horse-Trainer vor Ort hast, dann regen sich ja auch alle auf, weißt du, wenn da was passiert. Und außerdem hat das auch schon wieder so naja, also diese typischen Statistiker quasi hinterm Ofen vorgelockt, sodass die, ne, dass jetzt das zweite Mal nach Poor Things in Folge quasi eine Hauptdarstellerin gewonnen hat, die jung war, gut aussieht und eigentlich die ganze, den ganzen Film über nur rumbumsen ihre Titten zeigt. Und auf der anderen Seite Adrian Brody, der damals mit 29 den Oscar für Der Pianist bekommen hat, immer noch der jüngste Mann ist, der ausgezeichnet wurde als bester krass, Hauptdarsteller. Musst du mal reinziehen. Und die meisten Frauen, ich weiß, es wurde eine Zahl genannt, die habe ich leider nicht parat und ich will keine schwurbligen Fake News verstreuen, aber guckt euch mal die besten Nebendarstellerinnen der letzten Jahre an. Das sind alles Frauen unter 30. Also das ist halt, das ist schon wieder, weißt du, nicht, dass irgendjemand das nicht verdient hat, darum geht's gar nicht, sondern das ist so, ich habe so immer so ganz, ganz creepige alter weißer Mann-Vibes, der dann sagt, oh ja, komm, die Kleine, die kriegt den Oscar, das hat sie schon gut gemacht, ja, die zweimal gestrippt, oh, das hat sie sich verdient. Den guck ich mir nochmal in den Film.
Na, da muss ich erstmal ins Nebenzimmer gehen, ne?
No. Den habe ich mir sogar in Slow Motion angeguckt.
Ich habe eine kleine unschuldige Frage gestellt und das artet hier schon wieder aus, aber.
Oh, du hast das Wort Arte erwähnt. Kannst du den
rufen?
Tut mir leid, aber ich wollte darauf eigentlich hinaus. Eigentlich bin ich schuld, weil ich habe das Oscar-Thema aufgerollt und wir haben jetzt alle nicht haushoch gewonnen und wir liegen nicht weit auseinander. Berg und ich hatten 11 von 23, glaube ich, und du und Mo hatten 12 von 23. Mo musste sich alles angucken und war sehr traurig darüber. Du hast dir gar nichts angeguckt und hast trotzdem quasi mitgewonnen. Und wir bekommen jetzt Hausaufgaben von euch beiden.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Und vor allem, ich habe an dem Montag, nachdem ihr die Oscar-Folge aufgenommen habt, habe ich mit Mo noch ein bisschen geschrieben und da hatte ich ihn auch schon gefragt, wie ist es denn eigentlich ausgegangen und hat er mir auch gesagt, mit Hausaufgaben und so. Und dann lag ich im Bett und ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ich euch so unterjubeln könnte.
Oh nein. Ja, das wird schön. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das nochmal klären. Aber ich hatte ja auch gesagt, ne, die letzte Hausaufgaben-Folge hat ja zu Schließung von Bildungslücken geführt und das und zu einem sehr schönen Spezial, ne, unter anderem die 12 Geschworenen. Und den ich zum ersten Mal gesehen habe und lass es doch uns wieder in diese Richtung machen, weil das ist ja immer gut für alle.
Ja, natürlich werde ich etwas auswählen, bei dem ich davon ausgehe, dass es euch auch gefallen wird. Ja,
also nee, so meine ich das gar nicht. Vielleicht auch etwas, wo wir skeptisch sind und dass wir deswegen das so ein bisschen auf so ein Pile of Shame gelegt haben, weißt du? Und so eines Besseren belehren.
Na, ich habe zumindest schon ein, zwei Sachen im Kopf, bei dem ich weiß, dass du zum Beispiel skeptisch sein könntest oder dass das nicht so prinzipiell dein Ding ist, dir das aber gefallen könnte.
Genau, so meistens, wenn es so Genres sind, die der andere nicht so gern guckt. Ne? Ja. Also wenn ich dir jetzt einen Horrorfilm gebe oder sowas finde ich immer sehr, sehr spannend.
Oder einen Gangsterfilm.
Nee, das würde ich nie tun. Nein. Da weiß ich Bescheid, das ist vertane Liebesmühe. Gut. Ja, wollen wir mal ein bisschen,
was für ein Sachen Intro hier, ey.
Ja, ist auch mal, ne, wenn man so zweit und am Podcast-Stammtisch ist. Pass auf, ich erzähle dir kurz von was, wo du eh nicht mitreden kannst, was mich aber sehr glücklich gemacht hat, weil ich damit nicht gerechnet habe. Leider hat ja niemand hier in unserem wundervollen Kollektiv die Serie Dexter gesehen. Ich bin auch da erst sehr spät zugekommen und war halt wie ein Sog. Ich habe alle 5 Staffeln durchgeballert. Dann gab es ja noch diesen Spätableger New Blood, der dann hinten rangeklebt wurde. Den fand ich damals auch sehr cool, auch wenn das Finale ein bisschen enttäuschend war. Aber es war halt mega ausgemolken, die Serie. Also Dexter ist halt so ein geiles Konzept. Und weil es ist halt so funny, so, ich glaube, das ist die sadistische Serie, die es da gibt, weil du die ganze Zeit jemand zuguckst und sagst, ja geil, mach den mal tot. Oh geil, zersäg ihn, geil. Und du denkst dir eigentlich so, das ist schon moralisch nicht so geil, aber irgendwie, ich feier's halt so, ne? Und wird dann aber auch sehr psychologisch und so. Ist jetzt nicht von dem geilsten Production Value alles, aber weil es halt eine Showtime-Serie ist und kein HBO oder sowas, deswegen hat es eher so ein bisschen Fernsehlook, wird hinten raus dann aber auch qualitativ immer besser und hat geile Schurken und einfach eine geile Figur. Michael C. Hall ist ja eh Kult. So, und jetzt kam halt so Dexter Original Sin um die Ecke. Ne, auf Paramount Plus kann man die Serie jetzt komplett streamen. Ich dachte mir so, oh nee. Das hat mich ganz schlimm an so Hannibal Rising erinnert, wenn du den Film kennst. Das ist die jungen Jahre von Hannibal. Das war eine richtige Gurke damals. Und deswegen skeptisch angemacht und, was soll ich sagen, sehr verzaubert. Es ist eine Serie, die also spielt Anfang der 90er. Patrick Gibson spielt den jungen Dexter Morgan, aber Michael C. Hall spricht halt sein inneres Ich. Und wenn man Dexter gesehen hat, weiß man ja, er redet ja die ganze Zeit, er führt ja Dialoge mit sich selber, mit seinem dunklen Begleiter. Und das und dadurch warst du sofort wieder drin. Auch, wir haben es in deutscher Synchro gesehen. Und die ganzen Stimmen von den Leuten, aus, ob das eine LaGuerta war oder eben die ganzen Leute im Department, Angel und sowas, die hatten ja die Originalsprecher und die dachtest, hä, hat man die digital verjüngt? Die waren so gut gecastet, das war wirklich Wahnsinn. Und du warst dann einfach wieder in diesem ne, Miami Metro Police Department und irgendwie fühlt sich das richtig schön heimisch an. Christian Slater ist eine coole Wahl als Dexters Vater, der wurde natürlich umbesetzt. Und Patrick Dempsey spielt noch mit und sogar Sarah Michelle Gellar haben sie ausgegraben und die Serie macht übelst Spaß und das war's eigentlich, mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil du wirst es nicht gucken, weil das macht gar keinen Sinn, aber an alle Leute da draußen, die genauso, die das hören und vielleicht genauso skeptisch überlegen, soll ich das mal probieren, macht es, das ist mega geil, also hast, ich habe jetzt wieder Bock, komplett Dexter zu bingen und vor allem kommt dieses Jahr ja noch eine Dexter-Serie, nämlich aber eine Fortsetzung von der Originalreihe, also da ist Michael C. Hall auch wieder Dreh- und Angelpunkt und da sind dann halt einfach so Peter Dinklage und Kristen Ritter oder Kristen, ich weiß immer nicht, wie sie heißt, dabei und ach, und Uma Thurman und die fahren hier nochmal richtig auf, ich glaube Paramount hat gerade nochmal Bock, aus der Serie was zu machen und manchmal ist es ja so, wenn du genug Abstand hältst und die Leute wieder hungrig sind, dann funktioniert das plötzlich wieder. Und das ist gerade bei Dexter irgendwie voll der Fall. Also ich habe es wirklich gefeiert.
Also ich kann das halt absolut nachvollziehen, dass du da so Feuer und Flamme bist. Und das ist eine Serie, die damals, als sie rauskam, von einem guten Kumpel von mir und meiner Frau sehr gefeiert wurde. Der hat sich auch immer gleich die Staffeln gekauft und so. Und der fand die total geil und hab's damals nicht geschaut und ich wollte damit immer mal anfangen. Und wir haben auch schon mal, also meine Frau und ich, die erste Folge irgendwann mal geschaut. Aber sie war so wenig davon angetan, dass wir halt irgendwie nicht weitergemacht haben und ich hab's immer mal wieder probiert. Und bis jetzt sind wir da leider nicht zu gekommen. Und entgegen, du hast, glaube ich, vorhin fälschlicherweise gesagt, es sind 5 Staffeln, aber es sind, glaube ich, 8. Also in der Grundserie. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ach so, doch. So. Warte mal.
Doch.
Ja, stimmt. Mit was habe ich denn das jetzt gerade verwechselt?
Vielleicht mit Succession?
Nee, das waren 4, glaube ich. Ich weiß, weißt du, das ist so krass. Ne? Du kennst du ja selber. So diese Serien, die so lange laufen. Hm. Also das waren nee, meines Erachtens ja 6 oder 7. Es müssen 8 gewesen sein. In der 4. war ja quasi die beste. Und dann genau hat man gesagt, dann haben sie die nochmal dupliziert. Ja, genau, und dann ging das immer weiter ein bisschen bergab. Also das war so eine typische Serie, die haben es einfach zu lang gestreckt. Ja, du hast recht. Naja, egal.
Also mal gucken, ob ich jemals noch dazu kommen werde. Das ist natürlich ein Brett, so 8 Staffeln. Und die sind ja auch teilweise dann also mit 12 oder mehr Folgen oder so. Ne, das ist dann schon ganz schön viel.
Ja, das ist so ein Jahresprojekt, ne, sage ich jetzt mal. Aber das dadurch, dass man da jetzt auch, dass das nicht mehr so aktuell ist, also bis auf die Spin-offs jetzt, kann man das ja auch immer mal wieder probieren. Wir haben ja auch sehr spät das erst geguckt. Naja, wie gesagt, wollte ich bloß mal sagen, guckt das, wenn ihr Dexter-Fans seid. Und dir sage ich jetzt, guck Daredevil Born Again. Wenn du Daredevil magst, die Serie, weil die ist gut. Also ich habe jetzt die ersten 2 Staffeln gesehen. Die sind, wenn wir das aufnehmen, gestern gestartet. Und
Folgen.
Was habe ich gesagt?
Die ersten 2 Staffeln hast du geguckt. Also du bist schon ein bisschen weiter schon in der Zukunft.
Ich habe die ersten 2 Staffeln schon geguckt, habe ich von Disney. Nee, tatsächlich wurde die 2. Staffel schon gegreenlightet und die ersten, und alle 9 Episoden wurden der Presse zur Verfügung gestellt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Da muss jemand sehr stolz auf sein Produkt sein, wenn man das im Vorfeld schon verlängert und alles an die Presse schickt. Und so wird sie ja auch gerade aufgenommen. Und ja, es ist 7 Jahre nach der gecancelten Staffel 3, geht es im Prinzip nahtlos weiter und auch gnadenlos. Ist also nichts für Neueinsteiger. Also wenn jetzt jemand sagt, ach, weiß nicht, was das ist, ich gucke da einfach mal rein, funktioniert nicht. Foggy und Karen, die sind alle wieder da. Bullseye als Antagonist kommt direkt quasi am Anfang wieder auch hinzu, also der Antagonist aus Staffel 3. Und die erste Folge, Alter, das ist ein geiler Pilot, genauso muss das losgehen. Es ist passiert halt was ultra krasses, ich sag jetzt nicht genau, was da alles passiert, aber ich sag nur, es beinhaltet schon den ersten Hallway-Fight-Scene, ne? Und es ist so, alle Trademarks werden dir gleich am Anfang um die Ohren geballert. Und du denkst dir so, geil, Mann, ey, weiß ich erstmal, was mir gefehlt hat. Auch die Kamera und das Acting und das ist alles wieder auf einem Niveau. Du hast hier und da mal ein paar unschöne CGI-Sachen, das war damals nicht so, das wirkte ein bisschen handgemachter, aber I don't know, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt doch ein bisschen größer denken, das Ganze. Aber wenn die Action halt nur für sich ist, dann ist die richtig brachial. Also das ist auch so, so ultra brutal schon wieder alles. Und die prügeln sich dort die Scheiße aus dem Leib. Ey, das hat mir einfach wirklich gut gefallen. Und du hast dann halt in der ersten Folge diesen, das ist jetzt alles kein Spoiler, weil das siehst du im Trailer, da gibt es einen Time-Jump und Wilson Fisk wird halt Bürgermeister. Das ist sozusagen das, darum geht's, ne? Also er bewirbt sich und wird das dann halt relativ schnell und das setzt dann halt Dinge in Gang. Und auch dieses Treffen von den beiden, das im Restaurant, dass sie dieses ikonische Aufeinandertreffen, wie die sich unterhalten, das siehst du direkt in Folge 1 und das ist so brillant gespielt. Der Dialog geht noch viel länger, die haben viele Sachen rausgenommen im Trailer, die halt schon spoilern würden, ist klar. Und die haben so einen Respekt voneinander, vor ihrer Geschichte. Die wissen ja auch viele Geheimnisse und du weißt halt, die packen halt nicht gegenseitig aus, weil dann würden sie sich auch so rankriegen. Und jeder hat ist an so einem Punkt in seinem Leben, wo er sich halt komplett von seiner Vergangenheit lossagen muss. Ne? Also Matt Murdock möchte kein Daredevil mehr sein und kann das vielleicht auch nicht sein, weil er eine Grenze überschritten hat. Der Kingpin sozusagen muss jetzt halt mit der Polizei kooperieren, ne? Die halt auf ihn scheißt, weil er halt eigentlich ein scheiß Verbrecherboss ist. Er ist mit seiner Frau quasi im bester Sopranos-Manier, geht halt nebenbei zur Therapie und muss halt versuchen, jetzt irgendwie Ordnung in dieses Chaos zu bringen, was natürlich, ne, hat er Hintergedanken und das wissen wir alle so, ne, das weiß auch mit Murdock. Aber das ist halt so spannend, weil das ist einer dieser geilen Dialoge, wenn Leute oder wenn zwei Figuren miteinander reden, aber nichts von dem, was sie sagen, wirklich so meinen und trotzdem verstehen, was der andere sagt. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und das ist großartig gemacht. Folge 2 geht dann in eine Richtung, wo ich noch nicht genau weiß. Ne? Da wird so ein White Tiger eingeführt. Das ist quasi ein Typ, der auch so ein bisschen Vigilante, so ein bisschen für Ordnung sorgt. Und der gerät dann in so einen Korruptionskopffall hinein. Und Matt Murdock wird dann halt sein Anwalt. Und darum geht's dann irgendwie so ein bisschen auch. Und apropos Sopranos, der Sohn von James Gandolfini spielt hier eine große Rolle auf Seiten von Kingpin. Fand ich sehr lustig. Der sieht halt auch einfach aus wie sein Vater. Auch die Platte kriegt er langsam, sieht auch ähnlich aus. Also ich bin damit sehr happy. Guckt das wöchentlich und kann das euch auch nur, falls ihr Bedenken hattet, Disney macht da wieder Daredevil oder She-Hulk noch nicht ganz verarbeitet habt, wo Daredevil im gelben Kostüm rumgesprungen ist und She-Hulk gebumst hat. Das passiert hier alles nicht, da reden wir einfach nicht mehr drüber. Das ist hier quasi Daredevil Staffel 4. Habt ihr, bitteschön.
Also ich habe total Bock da drauf. Der Trailer hat mich sowas von abgeholt. Ich habe ja bei uns auf dem Discord-Server auch schon gesagt, dass diese Szene dort im Café mich sofort wieder hatte und Vincent D'Onofrio ist halt einfach Wilson Fisk.
Der ist geboren für die Rolle, wirklich.
Das ist sein Husarenstück, sein Meisterstück. Der hat ja irgendwie seit Jahren immer wieder in irgendwelchen kleineren und dann auch mal in größeren Filmen mitgespielt. Dort waren es dann aber eher kleinere Rollen, ob es nun hier die Schabe bei Man in Black war oder früher bei Full Metal Jacket. Irgendwie war er immer irgendwo zu sehen und hat natürlich auch durch Criminal Intent auch jahrelang im Krimi-Bereich ja super viel Fans gewonnen. Zumindest die sowas halt mögen. Und ich hab schon bei den ersten Staffeln gesagt, das ist Wahnsinn, was er dort macht. Und das scheint ja hier genauso zu sein. Also ich hab Bock. Also ich hab richtig Bock.
Das heißt, du hast auch bis Staffel 3 geguckt und kannst dann hier, wenn die durch ist, ansetzen. Ja, perfekt, Alter. Dann wirst du richtig happy sein mit Folge 1, glaub mir.
Ja, das Ding ist nur, dass ich ja ein Hirn wie so ein Käse hab und Einzelheiten aus dem, was damals passiert ist, schon wieder vergessen hab.
Da gibt's gucken, gute ob ich da YouTuber, die dir da so ein Zusammenfassungsvideo machen, 10 Minuten, guckst du dir das an und dann bist du wieder fit.
Also ich bin ja auch ein großer Fan von diesen, was früher oder vorher oder in der letzten Folge oder in der letzten Staffel geschah, Zusammenschnitten. Das gab's früher viel öfter und das macht auch wieder so ein kleines Comeback, habe ich das Gefühl. Das mag ich sehr, wenn eine Serie sowas macht.
Nee, das machen sie hier nicht. Da musst du tatsächlich, weil es wahrscheinlich auch zu viel wäre und sie gar nicht wussten, wen sie abholen. Oder weil sie einfach Balls haben und sagen, ja, guck den Scheiß, es ist auf unserem Streamer. Hier, aber wie gesagt, ich habe schon gesehen, da gibt es so ein paar einschlägige Filmseiten, die dann einfach Zusammenfassungen, was ist passiert in der Staffel 1 bis 3. Das ist dann dein Content und dann bist du wieder fit.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal alle ein in den Animationstrain.
Erster Halt, weiß ich nicht, was kommt denn jetzt? Ich steige einfach ein, mal gucken, wo es hingeht.
Nach und Japan. Ab die Luzi. Okay, dann mache ich jetzt hier den Marker. Also du hörst du jetzt schon?
Nö. Nee. Ich hätte jetzt aber einfach gemacht. Aber gut, dass du, ja.
Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du direkt dabei oder bereit bist. Wir können jetzt anfangen, also du steckst ab und drückst, ja?
Oder was? Ich mach das Mikro aus und dann, genau, 3, 2, 1, go.
Und hier kommt der erste Film. Sakamoto Days, 2025 Serie auf Netflix in wöchentlicher Veröffentlichung. Der namensgebende Sakamoto war einst ein berüchtigter Killer. Dieses Leben hat er seiner Frau und Tochter zuliebe hinter sich gelassen, führt jetzt einen kleinen Supermarkt und hat versprochen, nie wieder jemanden zu töten. Dummerweise wollen ihm immer noch alte und neue Feinde an den Kragen. Mit der Hilfe seines ehemaligen Gefährten und jetzt Angestellten im Markt, Shin, setzt er sich zur Wehr. Dabei muss man eins über Sakamoto wissen. Sein adrettes Äußeres aus früheren Tagen. Seine sportliche Figur, lange weiße Haare zum Pferdezopf gebunden und eine prägnante Brille mit großen Gläsern hat er immer noch. Mit der Ausnahme, dass er ein richtiger Schwabbelklops geworden ist, der sich aber immer noch mit Schallgeschwindigkeit bewegt, seine Gegner durch Luft und Wände prügelt und den Kugelschreiber genau dahin sticht, sodass der Gegner halt nicht stirbt. Dabei ist er äußerst wortkarg und redet kaum. Und wenn, nur in Gedanken, die passenderweise von seinem Kumpel Shin gelesen werden können. Denn hin und wieder haben hier Leute Fähigkeiten, die übernatürlich sind, ohne dass die Serie komplett in Fantasy abdriftet. Der Animationsstil ist durchwachsen, wie man das so oft aus Anime-Serien kennt, genauso wie die völlige Überdrehtheit, der Humor und auch die Gaga-Gaga-Dialoge. Wer das aber mag, bekommt eine wirklich unterhaltsame Serie.
Und hier kommt der nächste Film.
Summer Ghost 2021, ein kurzer Anime auf Prime zu sehen. Summer Ghost basiert auf einer urbanen Legende, die besagt, dass ein Geist erscheint, wenn ein Feuerwerk auf einem verlassenen Flugplatz angezündet wird. Die drei Schüler, Tomoya, Aoi und Ryo, die sich online kennengelernt haben, beschließen, diese Legende nachzugehen. Jeder von ihnen hat persönliche Gründe, den Geist zu treffen. Also hat jeder passenderweise mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Der Clou an der Geschichte, Ayane, der Geist, der ihnen erscheint, tut dies nur, weil sie spürt, dass die drei vor ihrem eigenen Tod stehen können. Nach und nach offenbaren sich immer mehr Details von allen Vieren, die in einer großen Rettungsaktion münden. Dieser Anime ist nicht nur wunderschön, sondern versprüht auch trotz der teils ernsten Thematik eine wohlig warme Atmosphäre. Das liegt nicht nur an den tollen Animationen, sondern auch an den Settings, die gewählt werden. Dieser Anime ist ein Kleinod, für den jeder 38 Minuten aufbringen sollte, der nur im geringsten was mit der Thematik anfangen kann.
Und hier kommt der dritte Film, Film, Film.
Bell, 2021 auf Prime zu sehen. Wir haben hier eine wunderschön anzusehende Variante von Das Schöne und das Biest plus einer Social-Media-Komponente und der damit verbundenen Kritik daran. Kaho Nakamura knabbert auch als Teenagerin immer noch daran, dass ihre Mutter beim Rettungsversuch eines anderen Kindes ertrunken ist. Zu ihrem Vater hat sie kaum eine Verbindung und auch in der Schule fällt das schüchterne Mädchen praktisch gar nicht auf. Genau wie Millionen anderer User taucht sie dann in die Social-Media-Welt von You ein, welche auf der Basis biometrischer Daten automatisch einen Avatar erstellt, der dann durch futuristisch anmutende Häuserschluchten der digitalen Social-Media-Welt wandert. Dabei hat sie dort das Selbstvertrauen, ihre größte Leidenschaft endlich auszuüben. Als Belle singt sie und bezirzt sie damit die komplette Welt von You und wird zum Megastar. Ja, Mo, die singen! Dabei bewegt sich die Musik irgendwo zwischen Popmusik und Disney-Musical und ist größtenteils aber tatsächlich ganz gut. Keiner weiß, wer hinter Belle steckt und für sie ist das absolut perfekt so. Bis das Biest auftaucht, welches von einer Art Avengers-Truppe gejagt wird. Belle fühlt sich zum Biest hingezogen, erlangt nach und nach sein Vertrauen, deckt aber auch das traurige Schicksal hinter dem Monster auf. Ich mache es kurz. Er sieht super aus, er klingt super. Auch wenn mich die schöne Beast-Story vorher abgeschreckt hat, fand ich Belle klasse. Hier und da gibt es ein paar komische Dialoge und warum es in You diese komische Superheldentruppe gibt, das weiß auch keiner. Aber am Ende hat mich der Film sehr gerührt.
Was kommt denn da, der nächste Film?
Hello World 2019 auf Prime zu sehen. Die japanische Regierung möchte die Kultur und Architektur von Kyoto erhalten und hat beschlossen, ein Megaprojekt zu starten. Zu jedem Zeitpunkt wird die Stadt von Drohnen gefilmt und vermessen. Die gesammelten Daten werden im Quantencomputer All-Tail verarbeitet. Der introvertierte Bücherwurm Naomi Katagaki lebt in dieser Stadt und trifft auf sein 10 Jahre älteres Ich aus der Zukunft, das ihn auffordert, ein tragisches Ereignis zu verhindern, das seine zukünftige Freundin Ruri Ichigyo treffen wird. Der Titel Hello World erinnert nicht von ungefähr an einen gängigen Einstieg in fast jede Programmiersprache, in der die erste Zeile Code oft aus der Wiedergabe genau dieses Satzes besteht. Und ähnlich des Lernfortschritts bei Programmiersprachen wird dieser Film zunehmend komplizierter und komplizierter, wirft progressiv schwierig werdendere Fragen auf. Was ist All-Tail wirklich? Wie konnte sein alter Ego durch die Zeit reisen? Welche Ansinnungen hat es wirklich? Und warum zum Teufel nochmal wird dieser Anime hinten raus mit mehreren Ebenen so abgefahren, dass ich nicht mehr richtig verstanden habe, was da eigentlich passiert? Am Ende sieht doch dieser Anime gut aus, hat überwiegend auch okaye Dialoge und setzt auch auf einen romantischen Touch, der mir alles in allem dann irgendwie schon gefallen hat, aber der Film hat mich bei weitem nicht so begeistert wie die anderen Abteilungen des heutigen Animationstrains. Und in diesem Sinne...
Alter Steven, ey, meine Birne raucht. Oh. Also immer, wenn ich dachte, okay, Synopsis verstanden, sehr geil. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Also der erste war, das heißt, ich musste mir nochmal sagen, Sakamoto Days oder was war das?
Sakamoto Days.
Ach schade. Ja. Ich finde das aber eigentlich, sollte man umbenennen. Ihr hattet doch letztens schon mal irgendwas mit Mojo, oder?
Hatten wir irgendwas mit Mojo? Warte, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich gucke nach auf unserem brillant geführten Mojo? Instagram-Kanal.
Meinst du direkt eine?
Ach nee, das Serie war Mojos Film? Nicht. Nee, das war Obermufti, nicht Obermojo. Egal. Ja. Was soll ich dazu sagen, Steven? In dem Moment, wo ich mir was gemerkt habe, habe ich es wieder vergessen. Ich glaube, Summer Ghost war 38 Minuten und. Ja. Hast du mir ins Herz gelegt, deswegen würde ich das am ehesten probieren. Belle ist ein Film, von denen habe ich sogar mitbekommen, dass es den gibt. Den fanden viele sehr schön, aber die Bezeichnung des musikalischen Stils hat mich dann doch wieder zum Mo heranreifen lassen, deswegen weiß ich nicht. wahrscheinlich dann erst Summer Ghost. Bei Hello World fand ich es schön, dass du irgendwas mit der ersten Zeile Code gesagt hast. Also ja. In dem Speedberg und ich habe aber, also deine Aufnahme, ich habe Lachen hören. Und deswegen habe ich gedacht, du lachst über deinen eigenen, also du nimmst das als eigenen Fäkalhumor wahr, was du da sagst. Und das fand ich sehr schön.
Echt? Das muss ein Zufall gewesen sein, dass das damit drauf gelandet ist. Naja.
Aber wir wissen ja, die erste Zeile Code ist immer die schwierigste.
Ja, definitiv, ne? Und vor allem nicht zu doll drücken, sonst platzt der Darm. Also das ist ganz klar.
Ja. Okay, verrückt. Alter, dass du da immer dir so reinschaufelst. Aber das ist, ich finde das immer sehr, sehr, sehr spannend, was es da alles so draußen gibt, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass dir Summer Wars wahrscheinlich von den Filmen am meisten gefallen würde. Ich glaube auch, dass dir Belle gefällt. Auch wenn dich die Musik vielleicht abschreckt, aber das ist immer so ein bisschen. Also es gibt Songs, die fand ich echt gut und die haben mir von Anfang an gefallen. Und dann gibt es welche, wo ich dann dachte, ja, ist doch schon so ein bisschen Musical-Disney-mäßig. Das hat mir dann wieder nicht so gefallen. Also es schwankt immer so ein bisschen. Und wenn man das nicht mag, macht es einem natürlich schwierig, den Film irgendwie zu mögen. Aber Sakamoto Days ist zum Beispiel sowas, was dir wahrscheinlich prinzipiell auch gefallen würde. Aber es ist halt eine Serie und da weiß ich halt nicht, ob das dann im Anime-Stil was halt auf Dauer für dich wäre. Weil dazu ist es dann vielleicht auch zu blöde einfach. Also ich meine, da gibt's dann so eine Szene, wo einer auf ihn schießt und trifft halt die Brille und es passiert halt nichts und dann sagt der Typ so, oh, er hat eine kugelsichere Brille, wo du so denkst, oh, okay.
Also, das ist ja logisch. Weißt du, bei John Wick wird geschimpft, wenn die kugelsichere Anzüge haben, aber eine kugelsichere Brille ist klar.
Ja, das ist doch völlig logisch. Also, weiß gar nicht, was man da in Frage stellen soll.
Ja.
Nee, also das macht schon Spaß. Und auch dieser Typ, der ist auf jeden Fall, also die haben sich designtechnisch, ist das echt gelungen, weil ich habe letztens mal gehört, dass die Animateure wer ist denn das? Die Designer von DreamWorks-Filmen und Pixar-Filmen, dass die halt immer sagen, gutes Charakterdesign erkennt man auch daran, dass man die Charaktere schon an der Silhouette erkennt. Ne, wie zum Beispiel, wenn du die Silhouette von Wall-E siehst, weißt du sofort, dass es Wall-E.
Ich glaube,
ne?
Oder hat Walt Disney tatsächlich mal geprägt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war ja auch das Credo so für nicht nur für Zeichentricks, sondern auch, was weiß ich, Indiana Jones oder den Xenomorph oder so, ne? Du brauchst ja, nur die Silhouette oder den Schatten sehen, weil Indiana Jones fällt mir gerade ein, weil der kommt hier sehr oft als Schattenfigur in deinen Raum rein und mit dem Hut und denkst dir so, alles klar, guck mal, so, weißt du? Ja, ist cool.
Ja, also genau, es kann natürlich sein, dass das ursprünglich mal von Disney kam. Ich habe es jetzt in Zusammenhang mit, ich glaube, Pixar war es, gehört. Und das trifft halt auch auf Sakamoto zu. Also der Typ ist halt schon ein bisschen kultig. Ich feiere den, der ist cool, der ist so störrisch in seiner Art und macht halt trotzdem alle fertig. Das macht schon Spaß, ja.
Okay.
Aber ja, ich stehe ja mit meinen Anime-Sachen sowieso so ein bisschen hier auf verlorener Flur, aber das ist okay. Vielleicht erreiche ich ja dann doch mal zumindest mit der einen oder anderen Sache jemanden und dann ist auch okay.
Ich würde, also ne, Anime ist ein großes Thema, das ist immer so ein bisschen Bubble-abhängig. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn du Anime-Fans hast, die gucken dann sehr oft gar nichts anderes. Ne, du bist da eigentlich schon fast ein Hybrid. So mein Bruder beispielsweise, riesen Anime-Fan, der guckt dann aber halt einfach nicht, was im Kino läuft, groß. Deswegen gibt's da halt wenig Filmaustausch. Aber was du mal machen kannst für den nächsten Animationstrain, das hatte ich ja schon mal gesagt, bring mir doch mal ein Genre-Anime mit. Vielleicht ein Horror-Anime oder so, also sowas wie Death Note zum Beispiel. Das finde ich wesentlich interessanter, als jetzt diese Themen, die du hier mitgebracht hast oder so Animes, die in Richtung Sport oder Social Media oder irgendwas Gesellschaftliches gehen, weil da kann ich meistens nicht so richtig connecten, aber ich mag Animes, die halt ja irgendwie mit krassen Genre-Themen spielen und Krieg oder Horror oder Fantasy vor allem, wenn Horror ja nicht so deins ist. Vielleicht findest du da ja was. Ich hab hier die letztes Jahr, glaube ich, die Gamera-Serie gesehen. Gamera, großes Schildkrötenvieh wie Godzilla so ein bisschen, aber von einem anderen Studio. Die war ja brillant. Oh, die habe ich geliebt, die sah so geil aus und da stört mich das auch überhaupt nicht, dass es ein Anime ist, sondern es ist so geil, dass es ein Anime ist, weil halt einfach alles möglich ist. Als Film hätten die das wahrscheinlich nie umgesetzt bekommen.
Ja, also da gibt's auf jeden Fall einen Anime, den ich jetzt noch so im Auge habe, den ich auch mal schauen möchte, aber der ist, glaube ich, relativ schwer irgendwie daran. Ah nee, ich sehe gerade, den gibt's jetzt bei Wow. Also vielleicht wird dein Wunsch bald Erfüllung.
Oh, Moment, und zwar, nicht pitchen. Ich will es mir von dir irgendwann anhören und dann.
Okay, genau. Okay. Dann machen wir so. Tut mir leid, Leute da draußen. Ich war jetzt kurz davor, das schon rauszuhauen, aber jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ist auf jeden Fall, also ich kann zumindest genretechnisch sagen, das ist ein richtig krasses Horror-Ding. Also das ist, glaube ich, genau was für dich.
Ja, ist doch gut so. Das ist dann, die Leute so ein bisschen angefixt sein, dass die alle so einen Anime-Samen-Überdruck bekommen und und der entlädt sich dann irgendwann in deinem nächsten Animationstrain-Speedberg.
Sehr schön. Erzähl mir doch mal was über die Agentur.
Ja, mach ich mal. Ist tatsächlich, steige ich gleich mal so ein, eine Serie, die ich dir ans Herz legen kann, weil, ey, die ist gut. The Agency of Paramount Plus. Fertig. Guck die an. Michael Fassbender ist am Start.
Nee, nixer Film.
Theoretisch reichte genau das, weil ich weiß nicht, wie oft ich darüber schon gesprochen habe, aber ich liebe Michael Fassbender. Das ist so ein Schauspieler, der war ja eine Weile weg, hat so eine Pause gemacht und du merkst erst, wie sehr du was liebst, wenn es nicht mehr da ist. Und ja, das trifft auf Michael Fassbender zu. Und der ist ja jetzt gerade wieder voll eingestiegen. Da kommt bald ein Steven Soderbergh-Film, glaube ich, mit Cate Blanchett. Black Bag oder so heißt der. Schlagelt mich nicht drauf fest, ich habe hier nichts aufgerufen. Aber da habe ich einen Trailer letztens gesehen. The Killer, ne, mit David Fincher. Sogar in so einem Taika Waititi-Fußballfilm hat man ihn fehlbesetzt, aber und bei bei Kneecap ist er ja auch drin gewesen. Habe ich leider noch nicht gesehen, den Film, aber der macht ja quasi gerade alles. Und in The Agency ist er aber einfach mal wieder, das guckst du dir an, denkst dir so, warum haben die den jetzt eigentlich nie als James Bond in Betracht gezogen? Ich verstehe es jetzt nicht genau, aber er wäre einfach verdammt geil gewesen. Er spielt einen, ein Sleeper-Agenten, könnte man sagen. Der ist wird von seinem Feldeinsatz in Äthiopien nach 7 Jahren, muss ich mir überlegen, hat er sich dort eine Identität aufgebaut. Einfach abgezogen, ja, hier. Also auch Identität mit Beziehungen und allem. Und dann kommt ein Anruf, ja, komm mal heim, komm mal nach London zurück. Alles klar. Und dann muss er sagen, ja, übrigens, ich bin weg, weil, ne, irgendwas. Und so geht das los. Und seine ganzen Legendenstatus, den er sich da aufgebaut hat, jagt die CIA durch quasi einen digitalen Reißwolf erstmal, um ihn zu cleanen und zu checken. Und das finde ich so spannend an dieser Serie. Das ist so, das wirkt so fucking realistisch. Also der ist nicht wieder da und dann, hey, wie war's? Ja, okay, hier ist ein neuer Auftrag, so Mission Impossible-mäßig, sondern da wird erstmal die eigene CIA auf ihn angesetzt. Der hat dauernd seine Kollegen auf dem Fersen, der wird nur überwacht, seine Wohnung wird abgehört, die man ihm zur Verfügung gestellt hat. Und der weiß das halt alles und macht sich halt auch dann irgendwie eine Herausforderung, einen Spaß, würde ich nicht sagen. Er nervt ihn schon an, dauernd seine Verfolger abzuhängen, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Denn, so, die haben ihn zwar durchleuchtet, aber so ein bisschen haben sie geschlammt. Die hat nämlich seine Frau in Äthiopien, beziehungsweise es ist eher eine Affäre, eine langjährige, eine Anthropologie-Professorin, gespielt von Jodie Turner-Smith, die auch großartig ist. Die ist nämlich auch in London. Und das ist natürlich ein ungünstiger Zufall, weil er das nicht einfach abstellen kann, die Beziehung zu ihr. Und das sorgt natürlich für große Unruhe, weil er dann quasi gegen sich selbst spielen muss. Und du hast aber viele Handlungsstränge parallel laufen. Einige sind halt privat angesiedelt. Da passiert eben oft nicht viel, was jetzt so über diese Spionagehandlung hinweggeht. Aber im Hauptquartier selbst geht's schon drunter und drüber, weil ein trockener Alkoholiker-Agent, den sie eingesetzt haben, verhaftet wurde. Und der wurde wird wahrscheinlich zum Verräter. Und das ist so ein Eklat, der sich bis ins Weiße Haus hochspielt. Und wie soll ich das sagen? Das ist auch so schwer, über die Serie zu reden, merke ich gerade, ohne irgendwelche markanten Plotpoints vorwegzunehmen. Die müssen den da rausholen oder halt eliminieren. Und das ganze Team muss dann eben im Prinzip Maßnahmen ergreifen. Und das ist sehr, sehr unromantisch. Das ist sehr ernst. Und ich habe am Anfang die ersten 2-3 Folgen so ein Problem gehabt, rauszufinden, um was geht's genau? Geht's eher um, ist Michael Fassbender sozusagen der Maulwurf? Geht es darum, dass es eher so ein bisschen durchleuchtet, wie ist der Agentenalltag? Das sind halt alles nur wertlose Rohstoffe. Und die werden halt aussortiert, die werden dahin geschickt und müssen halt die Fresse halten, sind keine Helden, die in den Nachrichten oder irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, sondern das passiert halt alles hinter vorgehaltener Hand, alles geheim, und wenn du nicht funktionierst, wirst du halt aus dem Weg geräumt. Und diesen Vibe halt, ne, den versprüht die Serie so gut. Jeffrey Wright spielt sozusagen seinen Kollegen, beziehungsweise ist sein direkter Vorgesetzter. Richard Gere lebt noch und ist in dieser Serie ein verdammt geiler Londoner Büroleiter, Bosco, der das CIA da im Prinzip, also die Agency halt führt. Und da gibt's noch ein paar andere Schauspieler, die man kennt, und die machen alle einen guten Job. Das ist so ein, ich kann halt gar nicht so richtig sagen, was das so geil ist. Das sind die Dialoge, das wirkt wie von Aaron Sorkin geschrieben. Die Regieanweisung von David Fincher in Social Network zum Beispiel war, was ja auch von Aaron Sorkin geschrieben, das Drehbuch war: Ihr müsst immer so gegeneinander spielen, als seid ihr davon überzeugt, ihr seid der Schlauste im Raum. Und so ein Vibe hat die Agency auch die ganze Zeit. Die Leute, die versuchen sich verbal halt auszustechen, und nebenbei geht's halt quasi um Korruption und Länderspionage und so weiter. Das hat geilen Thrill, einen ganz düsteren Score, eine meist sehr ruhige Kamera. Das ist sehr ästhetisch, aber eben auch nie jetzt irgendwie überhastet. Es gibt nicht viel Action. Es ist aber, wenn was passiert, dann ist es schon auch wirklich sehr derb. Und die ersten beiden Folgen sind von Joe Wright inszeniert. der ja auch Die dunkelste Stunde zum Beispiel gemacht hat, oder Stolz und Vorurteil. Also das sind ja zwei sehr ästhetische Filme. Das überträgt sich schon. Es ist aber eine ernste Serie. Das ist jetzt kein Entertainment, wo man so sagt, ach ja, geil, hier ein bisschen Action oder sowas. Aber du bekommst halt übelst geile Performances. Und deswegen, ja, ich war, also das ist eine dieser Serien, je länger du guckst, desto größer wird der Sog. Und am Ende war, oh, wir müssen jetzt noch eine, ich muss wissen, wie das ausgeht. Das ist so, weißt du, so, das ist so ein typischer auf einem Graphen, der sich die ganze Zeit nach oben entwickelt. Wird nicht für jeden was sein, aber wenn du mal wieder eine richtig gut gemachte, geil gespielte, sehr ernste Agentenserie gucken willst, die auch so nicht dieses amerikanische hat, sondern eher diesen britischen trockenen Vibe, dann ist das deine Serie.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das denn jetzt für eine Art von Serie? Ist das wild? Ist das langsam? Gibt's da viel Action oder nicht? Und dann hast du das ja selbst beantwortet, ja, Action eher weniger, ab und an kommt da mal was durch. Und dann konnte ich mir jetzt zum Schluss kamen viele Informationen, wo ich mir dann irgendwie ein Bild machen konnte, so im Kopf, was das für eine Serie ist. Und ich würde sagen, das klingt gut, das klingt interessant. Ich glaube nur nicht, dass das was für meine Frau ist. Und das ist dann natürlich immer, ne, in meiner Situation und ja auch oft in der von Berg, immer schwierig, dann so eine Serie anzusetzen.
Ja, es kann sein, weil es eben auch dieser Agenten-Teil nicht so, aber alles, was im was Michael Fassbinders private Leidensdruck angeht, ne, einmal ne, kommt dann, wird dann einmal ertappt, dann kommt sein Vorgesetzter, steht vorm Haus, nimmt sein Handy, schmeißt weg und sagt, du verlässt jetzt die Frau. Und das ist halt auch nochmal so doppelt spannend, weil du dieses Dilemma so gut nachvollziehen kannst. Du bist 7 Jahre, verliebt sich ein Mensch, bist ein ganz anderer Mensch und du musst plötzlich umschalten von hier und da und wieder in deine Vergangenheit switchen. Und das macht er so gut, weil er will das die ganze Zeit, aber du siehst halt hinter seinen Augen, der ist halt komplett kaputt und will halt gar nicht mehr dieser Agent gerade sein, der ist. Und das macht's halt, das macht's so spannend. Es ist eher eine Serie für Leute, die halt auch sowas wie Mindhunter, glaube ich, mögen. Ne, wo du ja auch.
Das mochte ich.
Ja, ja, das ist so in die Richtung, würde ich das sagen, vom Vibe her geht das schon.
Okay, gut. Also ich hätte ja an Michael Fassbenders Stelle seinen Chef in die Wüste geschickt, ne? Also. Okay, nein. Okay. Ich habe versucht, mir selbst eine Überleitung zu bringen, die du dann irgendwie kurz aufgreifst, aber naja, gut. Kann nicht alles funktionieren.
Also das Ding ist halt, das ist so abstrakt, dass ich überhaupt nicht weiß, was passiert. Ich kann nur sagen, ein Film, der auf dem Index steht, heißt 120 Tage in Sodom. Von Sodom.
Also ich kann dich schon mal beruhigen, damit hat der Film nicht ganz so viel zu tun, auch wenn die 120 Tage auch hier im Titel sind. Ich habe eine Arte-Doku mir angeschaut und das kam so ein bisschen durch Zufall, weil meine Frau und ich, wir schauen regelmäßig jeden Samstag das neue Video des YouTube-Kanals Living Big in a Tiny House, also ein Tiny House-Kanal. Der größte und wahrscheinlich auch beste, also wir lieben das auf jeden Fall und mögen das sehr. Und da war letztens ein...
Sorry, the biggest tiny house channel.
Ist so. Das ist ein Oxymoron, aber es funktioniert.
Ja.
Naja, auf jeden Fall gab es dort letztens ein französisches Pärchen, dessen Wohnung gezeigt wurde. Also es war diesmal nicht so ein klassisches Tiny House. Und man muss auch sagen, das ist eher ein Experiment, was sie machen, als eine Wohnung, in der ich jetzt so, wie sie gerade ist, leben wollte. Und zwar schauen die, wie man mit Low-Tech, also mit Technik auf einem sehr niedrigen technischen Niveau halt trotzdem modern halt leben kann und auch zukunftssicher. Das heißt, in der Wohnung werden zum einen selbst Grillen gezüchtet, die beiden essen. Die züchten Pilze in der Dusche, weil das Klima dort so gut ist.
Das mache ich auch. Ja. Aber das sind
Pilze, die man dann am besten auch nicht essen sollte.
Ja, ich kann dir mal ein paar mitbringen. Weiß nicht, für dein Tiny House Urlaub dann.
Ja, ich glaube, davon kriegt man eher einen psychedelischen Trip, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, und dann haben die da halt auch so eine Küche, die sieht eher aus wie eine Werkbank und gegenüber sind halt irgendwie 100 Pflanzen, die sie züchten. Also alles ziemlich abgefahren, aber sie sagen auch selbst, das ist mehr ein Experiment, was halt in einer zukünftigen Wohnung alles drin sein könnte, ohne dass es genauso sein muss wie da. Und dort wurde diese Doku von Arte erwähnt, nennt sich das Biosphärenexperiment 120 Tage in der Wüste. Da hat das gleiche Pärchen, also wie der Titel das schon andeutet, 120 Tage in der mexikanischen Wüste verbracht, in ja, so einer Art sehr langem Zelt, wo sie halt auch Pflanzen angebaut haben und vor allem sich wirklich komplett selbst versorgt haben. Sie hatten 200 Liter Starterwasser sozusagen dabei und den Rest haben sie sich dann immer von der Küste, die ganz in der Nähe war, halt selbst destilliert. Also haben das dann über so eine Apparatur dann immer kondensieren lassen und dann ist das Salz halt zurückgeblieben und das Wasser ist abgetropft. War ein ziemliches Heckmeck und da sind die Geräte auch immer wieder kaputt gegangen und das ist alles gar nicht so einfach, was sie dort gemacht haben und dann halt auch die Pflanzen dort in dieser Hydropont-Kultur zu züchten, also dass die Wurzeln nur im Wasser sind, also ohne Erde. Alles irgendwie ziemlich am Ende schon einfach, aber irgendwie auch abgefahren, weil es halt einfach dann doch anders ist, als man jetzt natürlich irgendwie so modern lebt. Aber sie haben das halt gemacht, weil das ja durchaus die Zukunft sein kann und wahrscheinlich auch wird, weil der Klimawandel ja dazu führt, dass immer mehr Gebiete sich in wüstenähnliche Bereiche verwandeln werden und dementsprechend sollte man ja schon irgendwie rausfinden, wie man dort dann später überleben kann. Also von daher schon ein bisschen, ja, Ich will nicht sagen, so Aussteiger-Vibes ist ja irgendwie falsch, aber das ist halt irgendwie eine Thematik, die, glaube ich, jetzt zurzeit nicht viele erreicht, weil das so weit in der Ferne liegt. Aber irgendwie ist es trotzdem total interessant gewesen, da halt zuzuschauen und zu gucken, wie die beiden sich da halt durchkämpfen und mit welchen Problemen die halt zu kämpfen haben. Und ich kann das auf jeden Fall empfehlen, wer da irgendwie mal einen Einblick haben möchte, gibt's auf YouTube zu sehen. Das Biosphärenexperiment 120 Tage in der Wüste, ja sowohl in Deutsch als auch auf Französisch zu sehen.
Das klingt so ein bisschen wie die Handlung von der Marsianer.
Ja, da habe ich auch dran gedacht, als ich die Doku geschaut habe. Genau, ja.
Ja.
Hat so ein bisschen die Vibes.
Ich bin auf jeden
Nur ohne Raumanzug.
Ja, schade. Ich bin auf jeden Fall, was heißt ich? Ich denke, einer in unserem Podcast-Kollektiv ist auf jeden Fall froh, dass es Timestamps gibt bei uns.
Damit du skippen kannst.
Genau. Wobei ich das nicht gänzlich uninteressant finde, muss sagen. Ich schaue oft so eine Arte-Doku mal nebenbei, sowas, deswegen kann ich nicht sagen. Aber wenn ich darüber stolper, kann ich die ja dann auch einfach mal gucken, anstatt schon wieder irgendeine dritte Reichs-Doku anzumachen. Ja, die sind aber auch meistens interessant. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, okay. Ja, danke. Finde ich gut.
Ja, aus der Wüste.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
In den Knast.
Oh Mann, jetzt hast du es ja schon delivered. Ich wollte dich gerade fragen, was denkst du denn? Nee, ist nicht so schlimm. Ich wollte dich eigentlich einstiegshalber fragen, was denkst du denn, um was es in dem Film geht?
Ja, das habe ich tatsächlich dann mitbekommen, weil ich irgendeine Review mir angeschaut hatte. Und deswegen weiß ich, worauf deine Frage jetzt abgezielt hat, denn wenn man halt hört Sing Sing, dann denkt man wahrscheinlich
die
nicht
singen.
An
ja, genau.
Denkt man wahrscheinlich nicht an ein ernstes Knastdrama sozusagen. Ja.
Genau, es ist gar kein so ernstes Knastdrama. Das ist dann immerhin trotzdem ein kleiner Twist. Okay. Denn es ist einer der herzlichsten Filme, also auf jeden Fall der Oscarsaison dieses Jahr und ja, den ich seit langem gesehen habe, der hat so ein richtig wohliges Gefühl gemacht. Und deswegen pitche ich dir hier nochmal kurz zur Vollständigkeit halber Sing Sing. Und hoffe, dass ich dich da genauso, dass ich da dein Knastdrama Samenüberdruck genauso herbei.
Den habe ich schon seit Jahren, da muss ja irgendwann mal abgebaut werden. Also wirklich.
Das ist ja schon,
endlich ist es soweit.
Das ist schon Knastdrama Nord, was du hast, ja? Aber pass auf, ich steigere das noch ein bisschen. Es ist halt die Justizvollzugsanstalt Sing Sing, wovon wir hier gerade reden. Und da ist ein gewisser John, gespielt von Colm Domingo, der, ja, ich würde schon sagen, Star dieser ganzen Truppe, beziehungsweise mit Truppe meine ich nicht die Häftlinge als solches, sondern es gibt da eine Theatergruppe, ne, weil wir werden hinter die Kulissen genommen eines sogenannten RTA-Programms, Rehabilitation Through the Arts. Das bedeutet im Prinzip, die Häftlinge haben die Chance, unter anderem durch ja, kreative Beteiligung und Aufführung halt meistens von Theaterstücken, neue Seiten und Talente an sich selbst zu entdecken oder überhaupt erst herauszubilden, um denen so eine Aufgabe zu geben und die halt auch mental halt nicht so verkommen zu lassen in so einem Gefängnis. Und da hat sich so eine richtige Familie gebildet. Und das Besondere an dem Film ist, mit Ausnahme von Coleman Domingo, der großartig ist in dem Film, der den Oscar auch verdient hätte, ich hatte auf ihn getippt. Hatte ich? Nee, weiß ich nicht mehr. Egal, auf jeden Fall hätte ich mich sehr für ihn gefreut. Paul Racy, den kannte man auch aus Sound of Metal. Und glaube, noch einen anderen, der Theaterschauspieler ist. Sind hier alle aus dem Hauptcast fast ausschließlich ehemalige Insassen von Sing Sing. Und das macht den Film so unglaublich authentisch. Also der Film ist im Prinzip, wir begleiten diese Truppe quasi über ein Jahr hinweg, wie die ein neues Stück lernen oder beziehungsweise erst mal entwickeln, weil natürlich können die sich alle nicht einigen. Dann machen wir hier den langweiligen Shakespeare-Kram oder sowas und dann muss dort ein neues Stück kreiert werden. Und das ist schon lustig genug, weil da im Prinzip jeder seine Vorlieben reinwirft. Da gibt es dann plötzlich Freddy Krüger tritt dann auf und muss dann irgendwie gegen Macbeth und Hamlet antreten quasi. So, ne? Also das ist dann halt ein total irres Stück, was sich dann auftut. Und neu in der Truppe ist Divine Eye, gespielt von Clarence Macklin. Das ist auch einer von, der saß auch mal selber und der macht das großartig. Das ist so ein abgebrühter Gangster, denkst du am Anfang. Es wird auch ein bisschen mit Stereotypen gespielt. Und der will halt anstelle von diesem üblichen Shakespeare-Kram so ein neues Produkt vorschlagen. Und dann im Endeffekt denkst du dir, oh nein, jetzt kommt so dieser typische Knast-Troublemaker, weil er eben auch so einen Sprech hat und so eine Körpersprache, wie das jetzt der Typ, der haut dir das Fressbrett kaputt, weil wenn du ihn hier irgendwie falsch anguckst. Aber nee, eigentlich hat er auch ein ganz zartes Herzchen. Und die müssen dann einfach, um all diese Interessen unterzubringen, so eine Zeitreisekomödie draus schreiben und dann, wie gesagt, nicht Macbeth, Hamlet war's, genau, Hamlet, Freddy Krüger, irgendwelche alten Ägypter kommen dann plötzlich vor, Piraten, römische Gladiatoren und jeder spielt quasi die Rolle, die ihm am besten gefällt und mit der er sich ausdrücken kann und das wird dann alles in so ein zauberhaftes Projekt reingeschmissen und dann entwickeln die das zusammen, dann proben die das zusammen. Und Comens Domingos Charakter ist sozusagen, wie heißt er denn? Divine G war sein Künstlername. Und der ist es nicht gewohnt, dass sich, weil er hat so ein bisschen er ist so ein bisschen der Schlauste der Truppe und hat so seine Führungsrolle. Er gibt so vor, wie machen wir das Stück und ich spiele die Hauptrolle und sowas. Und der tut sich am Anfang so ein bisschen schwer, in diese neue Situation so reinzukommen, weil jetzt plötzlich das alles so eine Dynamik entwickelt, die er nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist alles irgendwie. Es ist so ein herzlicher Film. Mo hatte dann irgendwie auch mal gesagt, jeder am Set wurde gleich bezahlt. Und damit meinen die nicht nur die Schauspieler, sondern eben auch Kameramänner, Set-Dekorateure, der Rigger, der Gaffer, alle werden quasi kriegen das gleiche Gehalt. So, weißt du, das ist so ein kleines Sozialexperiment. Und deswegen ist der Film ultra authentisch. Du siehst den Leuten halt an, dass die eine History haben. Und die tragen auch ihr Schicksal im Gesicht. Das sind so ganz so Gesichter, den kannst du ganz viel ablesen. Und deswegen ist das ein richtiger, geiler Feelgood-Film. Und der spielt eigentlich auch nur in diesem umgebauten Speisesaal, wo die das Stück proben. Also der hat überhaupt gar keine stereotypischen Knast-Szenen, die man sonst so kennt. So mit Seife in der Dusche oder ne, so ein Scheiß. Oder da versucht doch niemand irgendwie aus dem Knast auszubrechen oder sowas, sondern die müssen irgendwie mit dem...
Was?
Mit dem Ding... Nee, die müssen da irgendwie mit...
Jetzt ist der Film gestorben.
Ja, müssen irgendwie mit klarkommen. Lustiger Funfact, am Anfang des Films wird Coleman Domingo von einem Insassen um ein Autogramm gebeten. So, hey, du bist doch hier der Leiter des Theaters. Und das ist der wahre Divine G, der eben auch in Sing Sing gesessen hat und dessen Rolle er hier spielt. Also da weißt du schon, das ist halt auch alle haben da Bock, ihre eigene Geschichten da reinzupacken. Deswegen, es ist kein absolut krasses Meisterwerk, weil der Film erzählt sonst nicht viel. Na, und darüber hinaus gibt er jetzt auch nicht so viel Substanz mit und es ist halt dann schon ein schöner Kitsch. Aber wenn du halt so ein bisschen wie die Holdovers vorletztes Jahr, wenn du Bock hast auf so einen Film, ist er halt einfach sehr berührend.
Okay, das war mir tatsächlich gar nicht so klar. Ich dachte, der wäre etwas ernster, also ohne dass das jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, so ein richtig krasses Drama wäre, aber ich dachte, da wäre noch etwas mehr Spannung drin. Also, dass das so ein wohlig warmer Film ist, das war mir tatsächlich nicht bewusst und das macht's etwas attraktiver, weil ich bin tatsächlich nicht so der Knastfilm-Fan. Muss ich so insgesamt sagen. Natürlich mag ich die Verurteilten und ich mag auch immer noch die ersten beiden Staffeln von Prison Break, die großartig sind, was ja dann tatsächlich eher wieder eine klassische Knastserie ist. Aber das hier, das klingt auf jeden Fall, wie du es ja auch gesagt hast, einfach nach einem tollen Experiment, das auch irgendwie ja anscheinend sehr gut geglückt ist. Und das freut mich.
Ja, total schön, dass der auch dann die Anerkennung bekommen hat. Es gibt schon ein paar Schicksalsschläge und ein bisschen Drama. Aber weißt du, das ist halt so wie das Leben. Die gehen dann einfach hervor und machen das Beste draus und raufen sich wieder zusammen. Und das ist, wie gesagt, ein Film, der Hoffnung macht.
Weißt du, was noch Hoffnung macht? Jetzt werfe ich dir wieder was
Keine
vor,
Ahnung.
Mit dem du gar nichts anfangen kannst, weil du überhaupt nicht weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, deswegen sage ich einfach mal, nö, keine Ahnung.
Nö, nee, aber das ist immer noch, oder wieder, ich weiß gar nicht, wie man das am besten formuliert, aber es gibt Regietalente aus Deutschland. Und einer davon, den hatten wir schon bei uns im Podcast, und der hat vor kurzem eine Adaption eines Fitzek-Romans auf Amazon veröffentlicht, oder beziehungsweise er war der Regisseur und der Film wurde dort veröffentlicht. Adolfo Colmera, Regisseur von Der Heimweg, genau.
Und war ja auch schon mal zu Gast. Ich erinnere mich an einen wundervollen Spezialpodcast mit ihm, den du und Mo gemacht hattest, ne?
Genau, zu Oderbruch. Und da war ja schon ersichtlich, dass der gute Mann was kann. Und auch wenn dieser Film nicht frei von Makeln ist, sieht man, dass er inszenieren kann. Also Fitzek schreibt ja traditionellerweise Thriller und das hier ist ein Thriller durch und durch. Und man ist einfach die ganze Zeit gefesselt und er ist spannend. Und wenn ein Thriller das schon mal grundlegend schafft, dann ist ja erstmal schon mal vieles erreicht. Worum geht's bei Der Heimweg? Wie der Name schon ein bisschen andeutet, eine Dame, Clara, ist auf dem Heimweg und fühlt sich verfolgt, beziehungsweise weiß auch, also sie wird explizit bedroht vom Kalendermörder und hat deshalb Angst auf ihrem Heimweg und ruft dann so eine Hotline an, wo man am Telefon nach Hause begleitet wird. Und sie hat dann Jules am Apparat und er ist dann derjenige, der sie dort durch diese Situation, in die sie halt reinschlittert, halt durchleitet und der dann sozusagen die einzige Möglichkeit ist, dass sie halt irgendwie am Leben bleibt. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, das ist wirklich spannend inszeniert. Es ist auch gut geschauspielert und es gibt vor allem eine Szene so in der Mitte des Films, die richtig creepy ist und wo man halt so sagt, das sieht man halt nicht so häufig in so einem deutschen Thriller. Und das hat mir wirklich gefallen. Es gibt halt ein großes Problem am Film, das aber auch gleichzeitig irgendwie wieder die Stärke ist, weil der Twist hinten raus, der ist so Banane, ja, dass das irgendwie schon wieder gut ist, weil das so, das ist so von der Marke, wenn man am Anfang des Films darüber nachdenkt, was so passieren könnte, dann sagt man ganz schön, nee, das wird nicht passieren, wie soll er das denn machen, geht ja gar nicht. Und dann macht er aber genau das.
Da kommen bestimmt Vampire.
Und, ja, genau. Und reiben dich mit Knoblauch ein und erdolchen dich mit Stäben. Nein, so ist es natürlich. So blöde wird's dann nicht. Aber ja, also es ist schon wirklich so ein Twist der Marke Shyamalan. Und das kann man ja jetzt Colmera nicht vorwerfen. Das,
aber weil, jetzt weiß ich wenigstens, warum der dir gefällt, wenn da dieser S-Name
droppt. Ja. Weil das natürlich eine Vorlage ist und das Ende halt so ist, wie es ist. Und ich habe auch gehört, ich habe selbst noch nie einen Fitzek-Roman gelesen, dass das auch so ein Trademark von ihm ist, dass das so Twists sind, die komplett an den Haaren herbeigezogen sind. Und das ist halt so einer. Und wenn man darüber hinweg sehen kann man wirklich Spaß haben mit dem Film, wirklich.
Weißt du, also wer der Gegenspieler von Batman in dem berühmten Comic The Long Halloween ist?
Nee, also
Hasch ist im der Gegenspieler tatsächlich in dem legendären Comic Hush. das verwechselt man ständig.
Sehr offensichtlich.
Der Kalenderman. Und daran musste ich gerade denken, weil darum geht's ja. Der tötet eben nur zu Feiertagen. Und ja, dann hat er sicher der witzigste alter Batman-Fan, hä?
Ja, wahrscheinlich liegt's da dran.
Stimmt.
Exakt. Ich hab nur die Parallelen nicht sehen können. Ey, aber das ist doch jetzt wirklich, das ist doch ein Ansporn für dich, da reinzugucken.
Ach scheiße, jetzt habe ich mir wieder ein Bein gestellt. Also Fitzek ist so eine Red Flag. Das stinkt nach deutscher Krimi-Mief und ich finde alle Leute, die, das ist so wie Dan Brown damals, als das so im Trend war, jeder hatte dieses Buch und ich denke mir so, geht alle weg, erzählt mir nicht diese Scheiße, ich will das gar nicht hören. Und jeder kommt dann auf die zu, alle, neue Fitzek. Och nee, geh weg Fitzek. Tut mir leid, vielleicht ist ein netter Mann, aber nee. Ich habe da irgendwie so eine Barriere, Steven. Tut mir leid.
Ja, aber wobei das wirklich nichts mit dem typischen deutschen Krimi-Mief zu tun hat. Also das ist ein wirklich guter Thriller. So, ne?
Ich habe halt anderes gehört.
Aber,
aber es wird irgendwann passieren, dann gucke ich mir sowas auch mal an. Ich weiß nicht, ob es der Heimweg ist.
Ja.
Mal gucken.
Alles gut. Du musst ja auch nicht jeden Scheiß schauen,
Danke.
Den ich dir hier ans Herz lege.
Danke.
Ich weiß auch nicht, wie das mit der jetzt folgenden Serie so ist, weil ich weiß schon, was der Berg uns gleich erzählen wird, denn es gibt einen Einspieler. Und mal gucken. Wir werden danach noch ein bisschen über die aktuelle Netflix-Serie Cassandra reden. Oder ich zumindest. Und du kannst mal sagen, was du davon hältst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn du bereit bist, spielen wir das Ding mal ab, oder?
Alright.
Jo, hier ist der Berg und ich melde mich diesmal auch per aufgenommener Nachricht hier ein bisschen zu Wort in dieser Folge. Und darüber bin ich irgendwie ganz froh, denn ich weiß nicht, wie so ein Gespräch jetzt dazu aussehen sollte. Ich erzähle euch einfach mal was zu einer Serie, die gibt's jetzt auf Netflix. Es ist eine Miniserie, es ist eine deutsche Miniserie. Ja, und spätestens seit Dark wissen wir ja, dass sich deutsche Serien im weltweiten Vergleich nicht verstecken müssen und auch großen Erfolg haben können. Jetzt haben wir also hier 6 Folgen von der Serie Cassandra. In dieser Geschichte folgen wir einer Familie, die nach traumatischen Ereignissen von der Großstadt in ein sehr besonderes Haus auf dem Land zieht. Dieses Haus war in den 70ern mal das erste Smart Home inklusive KI-Roboter namens Cassandra, welcher mit dem ganzen Haus vernetzt ist, und nachdem die Familie eingezogen ist und diese KI reaktiviert hat, muss sie feststellen, dass auch 50 Jahre später das Ganze noch irgendwie funktioniert und dann eben ab dem Zeitpunkt ihr Leben bereichert. Allerdings stellen sich dann mit der Zeit Zweifel ein, ob Cassandra dann wirklich nur das Wohl der Familie im Sinne hat. Versteht mich nicht falsch, die Macher der Serie sind sich wirklich im Klaren darüber, was sie erzählen wollen, und die Vision ist echt konsequent und mit beachtlichem Selbstbewusstsein umgesetzt. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend in Anbetracht der Tatsache, dass das wirklich die größte Krütze ist, die ich seit langem gesehen habe. Es ist ja wirklich nicht der Hauch einer eigenen Idee oder Vorstellung erkennbar, und stattdessen kotzt uns die Serie einen Flickenteppich an Klischees vor die Füße, der wirklich absolut gar nichts Neues erzählt, was wir nicht aus 1000 ähnlich gelagerten Storys schon kennen würden. Dazu kommt dann auch, dass es einfach von Anfang an sehr fade und uninspiriert inszeniert ist. Die Dialoge sind hölzern, die Schauspielleistungen sind wirklich von mittel bis schlecht alle vertreten. Es gibt nur einen darstellerischen Lichtblick, das ist die titelgebende Cassandra selbst, die macht das wirklich gut, aber alles andere kriegt den Stock nicht aus dem Arsch. Und irgendwie muss ich trotzdem sagen, dass ich Spaß beim Schauen hatte. Das liegt aber daran, dass ich so eine Art morbide Faszination dafür entwickelt habe, dass ich immer wissen wollte, wie geht's denn weiter und welche nächste krude, haarsträubende Absurdität wird mir vor die Füße geschmissen. Und da kann ich echt schon mal verraten, dass ich keine Vorstellung davon hatte, wie abstrus es wirklich wird. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, im Writer's Room gab es keine schlechten Ideen. Jeder Hirnfurz hat es in die fertige Serie geschafft. Das ist eine Leistung. Am Ende kommt es aber auch irgendwie nicht darauf an, ob ich sage, das ist gut oder schlecht, denn es geht um den weltweiten Erfolg, den hat diese Serie auf Netflix. Viele finden das gut, Casual Watcher können sich hier schon fallen lassen, und wer eben noch nicht so viel in diesem Genre gesehen hat, der hat durchaus eine erfrischende Sicht auf das Ganze, bekommt ein einzigartiges 70er-Jahres-Setting, kann sich vielleicht noch was aus der Familiendramaturgie, die im Hintergrund läuft, ziehen. Mir selbst war es einfach zu cheesy und dann noch gepaart mit dieser typisch deutschen Art, das Ganze zu inszenieren. Eine Empfehlung würde ich nicht rausgeben, aber wenn euch das irgendwie anspricht, bildet euch euer eigenes Urteil. Vielleicht habt ihr ja Spaß. Ich bin raus.
Ja, also da, da hat der gute Berg ja auf, ganz schön gut aufgetischt.
War auch ein Scheier-Malan-Twist drin, ne? Sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe am Anfang gedacht, wie er so rein ist, so, interessant. Und dann ist es Grütze.
Ja, also da, das hat mich auch, also dieser Einspieler hat mich abgeholt durch diesen Twist auf jeden Fall. Den habe ich nämlich auch nicht kommen sehen. Und ich kann ihm schon im Großen und Ganzen zustimmen, aber bin dort auf jeden Fall deutlich milder als er. Das liegt vor allem an einer Sache, die er überhaupt gar nicht in dem Einspieler erwähnt hat, und das ist, dass der Film auf zwei Zeitebenen spielt. Also es gibt einmal die Jetztzeit, wo die Familie ins Haus zieht und wo sich dann alles dort entwickelt mit Cassandra. Und dann sieht man aber die Zeit in den 70er Jahren, als sozusagen Cassandra entwickelt wurde. Und was man auch relativ früh in der Serie mitbekommt, ist, dass Cassandra auf einer wirklich lebenden Person beruht. Und ich finde alles, was in den 70ern spielt, super. Also es ist zwar schauspielerisch immer mal wieder halt typisch deutsch, aber gerade diese 70er-Jahre-Dinger funktionieren für mich deutlich besser als das, was im Jetzt passiert. Das, was im Jetzt dann allerdings so stattfindet, das ist halt set-technisch, finde ich das super. Also für eine deutsche Serie haben die ganz schön aufgetischt. Und ich finde auch dieses Design von dem Roboter und wie Cassandra auf dem Bildschirm mit der Mimik halt agiert. Also du hast halt eigentlich immer nur ein gleichaussehendes Gesicht, wo sich nur der Mund eigentlich verändert. Das ist total creepy. Und ich finde, das haben die toll gemacht. Also die Serie hat viel Gutes. Und jetzt kommt aber mein großes Aber. Die Folgen, so 2 bis 4 sind das. Die sind so schwer zu ertragen, weil dort eins passiert. Cassandra versucht, die Familie gegen die Mutter aufzubringen. Und die fressen Cassandra so aus der Hand und die glauben nicht an einer Stelle ihrer Mutter, ihrer Frau, das, was sie sagt. Wo ich mir so denke, was seid ihr eigentlich für eine Familie? Hört ihr euch zu? Kommuniziert ihr eigentlich richtig miteinander? Also das fand ich sehr, sehr schlecht geschrieben, weil ich immer so dachte, es gab hier mindestens 100 Exit-Möglichkeiten aus der Situation. Ja, oder auch, wo man generell mal Cassandra hätte den Saft abdrehen können. Also davon will ich gar nicht mal anfangen zu sprechen. Und dass das halt irgendwie so eine Blechbüchse auf 2 Rollen ist, die sich irgendwie im Schneckentempo bewegt, aber trotzdem die Leute irgendwie absticht. Es gibt auch viel Schlechtes an der Serie. Aber sie hat auch ihre guten Seiten, das will ich sagen. Und find's halt spannend, dass Deutschland sowas trotzdem auf die Beine stellt. Mit noch ein bisschen mehr Feingefühl, ein besserem Drehbuch und vor allem besseren Schauspielern wäre das ein richtig fettes Ding geworden.
Ja, deutsche Megan, ne?
Deutsche, genau.
Es ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich euch quasi darüber reden höre, dass das irgendwo in so einem deutschen Produktionsstudio jemand sagte, ey, die reden hier gerade alle über dieses AI, habt ihr das schon mal gelesen? So? Ja, da gibt's doch hier auch Filme jetzt, ne? Ja, und die beschweren sich ständig, dass das benutzt wird. Lass das doch auch mal machen. Also, das mal so richtig Kritik zu üben, so richtig so, ja, das gab's in Deutschland noch nicht, das machen wir jetzt mal. Also, so als, was ich damit sagen will, so late to the party wirkt das so irgendwie, ne? Also, die, ja.
Ja, von der Thematik triffst du da den Nagel auf jeden Fall auf den Kopf. Ich find's, also nochmal, set-technisch und design-technisch kann die Serie schon was. Und die hat gute Einfälle unter den vielen, wo auch Blöde dabei sind. Und wenn das alles kompakter und besser geschrieben wäre, nochmal wäre das ein Kracher gewesen. So ist es halt eine Serie, die einigen sehr gut gefällt, einigen überhaupt nicht und manche sind in der Mitte. Also es ist sehr, sehr gemischt, das Feedback.
Ja. Naja, ich glaube dann doch, dass es, da du jetzt auch nicht so überschwänglich bist, dass das dann doch eher eine Unbekannte bei mir bleibt, die Cassandra.
wir sind heute wieder die eigenen Übergangsmeister hier.
Vor allem, eigentlich sind wir richtig schlecht in dieser Folge, aber...
Ja, das stimmt.
Aber es ist auch nicht so schlimm. Ich finde ja, schlechte Übergänge, die haben was. So, ne? Und ich... Weißt du, was der... jetzt muss ich gerade schauen, wie ich es ins Notion geschrieben habe. Ah, Mist, da habe ich... Im Notion steht der deutsche Titel des Films. Ja, das ist der deutsche Titel. Und weißt du, wie der Originaltitel ist?
Ist der so ähnlich, nur abgespeckt?
Ja, ja. Der deutsche Titel ist Like a Complete Unknown und in der USA heißt der Film A Complete Unknown.
Ja.
Was mich immer verwirrt hat, weil ich immer dachte, ist das jetzt da drin oder nicht? Und auf jedem Poster wurde ich immer eines Besseren belehrt. Wird bestimmt irgendein rechte Ding sein, nehme ich jetzt mal stark an, dass wir das dazu gemacht haben. Ja, und ich habe jetzt noch so ein Oscar-Ding hier mitgebracht. Wie war denn das bei dir, Steven? Warst du, also ob du Bob Dylan-Fan bist, muss ich dich nicht fragen.
Der hat so doch, total.
Als Bob Dylan, der 8-Seiter-Gen-Phase, die hast du komplett mitgenommen, oder?
Ja, da habe ich ihn am meisten gefeiert, auf jeden Fall.
Ja, das dachte ich mir schon fast. Aber wie warst du jetzt nochmal Musical-Biopics gegenüber aufgestellt? Du bist doch auch eigentlich immer erstmal schon ein Fan, wenn die musikalischen Parts gut sind, oder?
Ja, also Musical im eigentlichen Wortsinne des Musicals mag ich nicht, aber
musikalische
ich mag,
Biopics meinte ich einfach nur.
Genau, musikalische Biopics mag ich im Kern sehr gerne. Es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, um wen es geht tatsächlich. Und hier ist es so mit Bob Dylan und dem, was ich so gesehen und gehört habe, dass es mich nicht komplett abturnt, aber irgendwie auch sehr wenig anspricht.
Okay. Geht mir dann entsprechend genauso und ich kann dir sagen, riskier einen Blick. Es ist ein Film von James Mangold, das heißt handwerklich, ne, ich meine, der Typ hat damals Walk the Line gemacht, der weiß, wie man Biopics inszeniert. Und zwischendurch auch mal so eine Glanzperle wie Logan. Über den letzten Indie-Film reden wir einfach mal nicht. Aber auch selbst der war ja handwerklich, war der ja super, kannst du ja nichts sagen. Und ja, der ist hier in seinem Metier zu Hause. Es ist ein wunderschön fotografierter, wunderschön geschauspielerter Film. Die Musik, muss ich nichts dazu sagen, die Musikeinlagen kann der halt einfach. Und die sind halt auch immer, du hast halt hier mit Bob Dylan eine Figur der Folkmusik. Und da ist nicht viel Action, ne, wie man das jetzt bei einem Walk the Line mit Johnny Cash oder bei irgendeinem anderen Film mit einer Band präsentieren kann und im Musical, du hast halt einen Typ mit der Gitarre, der schief singt und zwischendurch mal in die Mundharmonika reinbläst, aber trotzdem sind die so dynamisch gefilmt, weißt du, die Kamera kreist dann so um Timothy Chalamet, der hier wirklich auch verdient für einen Oscar nominiert ist, meiner Meinung nach, und man sieht halt zeitgleich, während er auf so einer Festivalbühne steht, das Publikum, man sieht die Leute, die am Bühnenrand stehen und was, also, weißt du, diese langweilige Performance wird dadurch nur durch eine sehr, sehr schlaue Kamera in diesem Film sehr gut aufgefangen. Also das ist ein geiler Vibe und die verstehen genau, wie sie diese Musik und dieses Feeling rüberbringen müssen. Worum geht's eigentlich? Eigentlich ist die Grundlage ein Buch und zwar Dylan Goes Electric. Ich fand das super spannend, weil ich habe davon überhaupt noch nie was gehört. Weil im Prinzip geht's hier oder soll es angeblich um ein Highlight, möchte ich jetzt sagen, von Bob Dylans Karriere. In dem Moment hat es sich vielleicht nicht wie ein Höhepunkt für ihn angefühlt, weil er ausgebuht wurde. Das Highlight des Films oder das Ende des Films ist quasi ein Konzert, wo die Hauptfigur die ganze von der Bühne geschrien wird, weil er nämlich im Newport Folk Festival angefangen hat, Rockmusik zu spielen. Also im Prinzip es ist halt der gleiche Song wie vorher, bloß spielt ein Schlagzeuger mit. Ein Bassist und noch ein anderer Gitarrist. Und das ging gar nicht. Für die Leute war das ein kompletter Schock. Ne, das ist doch nicht mehr Folk und das kann man nicht machen. Du bist hier Satanist und so ein Scheiß. Und du hörst du die Musik an, denkst du so, was ist denn da los, Alter? Die einfachste Gitarrenschunkelmusik der Welt und das hat mal so einen Aufruf hervorgebracht, das fand ich super, super spannend, 1965 halt, weil es halt einfach diese Regeln, diese starre Korsett des Folk damals gab und Bob Dylan wollte das durchbrechen und das als Aufhänger für diese Geschichte, die erzählt wird, finde ich super spannend, also weil ich das einfach auch nicht wusste Und du kriegst halt...
Ja, man konnte damals schon erahnen, dass die Achtseiter-Gen-Phase bevorsteht.
Ich sag's ja, ja, genau. Der hat komplett drauf hingearbeitet. Und du kriegst halt im Prinzip vorher die so in 4 Jahren erzählt, wie Bob Dylan als ein Neuling, als Newcomer der Folkszene, als neue Hoffnung, die da reinkam, kurzer Star Wars Drop, wieder sich zu diesem Rebellen der Folkmusik und dann übergehend in die Rockmusik entwickelt hat. Und ich fand das geil, weil ich das einfach nicht wusste, weil es mich einfach nie interessiert hat, diese Art von Musik und so. Ich habe da ein Fable für, ich kann das durchaus mal hören und der Soundtrack ist auch wunderbar, kann ich euch ans Herz legen. Aber darüber hinaus ist es halt so, und das muss man wissen, der Titel ist Programm. Wenn du über die Figur Bob Dylan etwas erfahren möchtest, ist das der falsche Film. Ich glaube, das ist ein Mysterium. Der Mann, der lebt ja auch noch und hat auch selbst Zensur angesetzt. Und halt, ne, der Film nimmt sich künstlerische Freiheiten in der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse. Es gibt halt auch fiktionale Charaktere, wie zum Beispiel seine erste und wichtigste Beziehung. Wie heißt sie? Sylvie Russo, gespielt von Elle Fanning. Die gab es so nicht. Die basiert halt auf... Ja, auch aus Respekt vor realen Personen, ne, ist die geschaffen worden und symbolisiert ein paar, mehrere Frauen wohl, die ihn auf dem Weg begleitet haben. Es gibt bestimmte Weggefährten von Bob Dylan, die tauchen gar nicht auf oder nur am Rand, die aber super wichtig waren für diese ganze Entwicklung. Also wie gesagt, das ist keine Biografie, also jedenfalls keine richtige. Und ich finde das aber so interessant, weil der Film das sich gar nicht auf die Fahnen schreibt. Wenn man davon einen Schritt zurückgehen kann, bekommt man ein tolles Zeitzeugnis. Du hast mit Edward Norton, der auch für einen Oscar nominiert war, der Peter Seeger spielt, der ihn quasi entdeckt. Ist auch eine Urlegende, ein Singer-Songwriter der Folkmusik, der aber der so ein bisschen am Anfang sein Mentor wird und dann überflügelt aber Bob Dylan seinen Mentor bei Weitem. Und mit Joan Bees, oder wie auch immer sie genannt wird, Joan Chandos Bees, gespielt von Monica Barbaro, die eine phänomenale Performance an den Tag legt. Die war auch Oscar nominiert, die hätte ihn verdient gehabt. Ich habe noch nie House of the Rising Sun so krass intoniert gehört wie von ihr. Die hört an einer Stelle auf zu spielen und singt nur noch. Und mir ist es in die Tränensäcke geschossen und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Das war der Wahnsinn. Kannst du mal den Song auf Spotify im offiziellen Soundtrack einfach House of the Rising Sun von Monica Barbaro anhören. Der Wahnsinn. Und wenn die dann zusammen singen, sie mit Bob Dylan zusammen, also mit Timothy Chalamet, der auch wirklich hier Gitarre spielt und sich dieses angeeignet hat, so zu sprechen und zu klingen wie er, das ist toll. Das ist nichts Herausragendes, was man noch nicht gesehen hat, aber es ist für mich kein Porträt über Bob Dylan, sondern über ein Porträt dieser Zeit. Und da funktioniert der Film ausgesprochen gut. Und als letztes muss man noch sagen, Boyd Holbrook, kennst du ja auch, ne? Hast du schon mal gehört? Der auch den Gegenspieler in Logan gespielt hat, in Predator, Upgrade war der zu sehen. In der Serie The Sandman waren 7 Episoden zu sehen. Indiana Jones, Bike Riders, ich glaube, du kennst den, wenn du den mal googelst. Narcos war er zu sehen. Auf jeden Fall, der spielt hier Johnny Cash. Ja. Und ich wusste nicht, dass ich in dem Film einen Johnny Cash, also der war Brieffreund mit Bob Dylan, und der bekommt hier auch eigene Songs und so. Und ich finde, jetzt mal Hot Take, er ist der bessere Johnny Cash als Joaquin Phoenix. Also nicht, dass Phoenix die Rolle schlecht gespielt hat. Und das ist eher ein Cosplay Johnny Cash. Also er ist wirklich, genauso wie du halt Johnny Cash aus Interviews und so kennst. Und aber auch wie er singt und redet und sein Gehabe und ist mega cool. Es gibt eine Szene, wo Johnny Cash einfach nur besoffen ausparken will und es dann einfach sein lässt. Und das ist eine großartige Szene. Also, du merkst schon, ich bin wirklich überrascht, wie gut mir der Film gefallen hat. Ich dachte, es ist so ein ganz lahmes Biopic, aber der läuft jetzt im Kino und man kann sich den durchaus angucken. Und wenn nicht, dann irgendwann im Streaming nachholen. Also, es ist ein schöner Vibe, das ist eine richtig schöne Decke, in die man sich einkuscheln kann bei dem Film. Und als letztes, was ich noch sagen möchte, ich finde es auch sehr erfrischend, dass die Figur nicht über den Klee gelobt wird. Also Bob Dylan ist ein absolutes Arschloch in dem Film. Geht hier fremd, dann kommt die Frau raus, kommt in die nächste rein, ist zu jedem scheiße. Und irgendwie findest du ihn trotzdem super interessant. Das fand ich toll, dass sie zumindest diesen Charakter halt beibehalten haben.
Aber gut, jetzt hast du praktisch die Frage, die ich noch hatte, schon beantwortet, denn das ist ja auch das, was man immer wieder hört. Schwieriger, unsympathischer Typ und ob das halt im Film ein Problem ist oder nicht. Aber du hast es ja jetzt gerade beantwortet und du hast sehr viel lobende Worte mit dabei gehabt. Und ja, ich war ja auch vorher nicht abgeneigt und wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich den auf jeden Fall auch schauen. Aber das ist jetzt nicht, so diese Kategorie Film, wo ich sage, sobald der da ist, werde ich den sofort anmachen. Sondern irgendwann ergibt sich die Möglichkeit und dann mache ich das.
Genau. Setz den mal auf deine Watchlist und irgendwann ist bestimmt der Zeitpunkt, dass du mal so ein rührseliges Gitarrengeplänkel mit nuschelnden Leuten sehen möchtest.
Den Achtseiter Gent Bob Dylan.
Ja, genau.
Acht Seiten hat ein Karate-Dojo 8 Seiten? Nee, ich glaube nicht. Also das wird ja auch nichts mit der Überleitung. Was war denn das?
Ja.
Ja, wir versuchen es. Wir haben noch eine Chance hier nach. Vielleicht kriegen wir es da ja hin, eine vernünftige Überleitung zu schaffen. Und ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich mich hier am Riemen reiße und nicht nochmal einen 5-Stunden-Podcast dranhänge.
Du bist sowieso leider, das ist jetzt dein Star Wars, ne? Keine Ahnung, was du mir jetzt erzählst.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen, ich hätte schon gewollt, dass vielleicht Mo dabei ist, wobei der ja, glaube ich, auch irgendwie so zwischendrin ja mal ausgestiegen ist, weil ihm das dann auch zu viel Teenie-Zeug war, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Und Berg hat, so wie ich das sehe, die 6. Staffel jetzt noch nicht gesehen, ist ja aber immerhin mit der 5. dann auch relativ aktuell. Also, ich habe die letzte Staffel Cobra Kai, die abschließende 6. Staffel geschaut und ich habe nach der 5. Staffel gesagt, also langsam fängt es halt schon an, sich irgendwie zu wiederholen und selbst zu zitieren und irgendwie im Kreis zu drehen und man hätte mit der 5. Staffel eigentlich einen Abschluss finden können. Einen, der auch der Serie gerecht geworden wäre. Das waren meine Worte. Und jetzt schiebe ich direkt vorweg, das war absolut falsch, denn diese 6. Staffel ist das absolut perfekte Beispiel für ein perfektes Ende einer Guilty Pleasure Serie.
Ach schön.
Ich habe selten.
Hast du mein schönes Ende bekommen? Das freut mich sehr nach deinem Umbrella Academy Debakel.
Absolut. Das ist ein komplett perfektes Ende. Es gibt eine ganz kleine Minisache, die man hätte besser machen können, die aber überhaupt nichts von dem eigentlichen Erlebnis am Ende wegnimmt. Denn das ist kein Game of Thrones oder Breaking Bad oder Succession, wo am Ende noch irgendjemand stirbt oder irgendwas ganz Dramatisches passiert, sondern hier möchte man einfach nur, dass die Hauptperson, dass die Leute, mit denen man mitgefiebert hat, alle das bekommen, was ihnen zusteht. Und genau das passiert ja auch. Und vor allem wird halt am Ende auch klar, warum diese Serie eigentlich Cobra Kai heißt und nicht Miyagi-Do. Und das finde ich halt super. Also es wird dann hinten raus, gerade in den letzten 5 Folgen, so ein Kreis dann geschlossen, der jetzt über 6 Staffeln aufgebaut wurde. Und auch wenn diese Staffel insgesamt auf jeden Fall zu lang ist, also die ist ja 15 Folgen lang, die wird ja 3 geteilt, auch sowas, was ich hoffe, dass sich das nicht in Zukunft bei anderen Sachen noch durchsetzen wird, denn das hat der Serie oder der Staffel nicht so richtig gut getan, weil wir haben die ersten 5 Folgen damals geguckt, dann haben wir gesagt, okay, jetzt warten wir ab, bis alles draußen ist, weil wir es dann nicht nochmal stückeln wollten und haben dann die letzten 10 Folgen am Stück geguckt.
Kurze Anmerkung dazu von meiner Seite, ich nehme das ja nur als Beobachter wahr und geht mir genauso. Ich glaube, diese Dreiteilung hat sich irgendein Marketing-Genie ausgedacht, aber das ist voll der Fehler gewesen. Du hast kaum Leute drüber reden hören, ne, weil natürlich alle gewartet haben. Ja. Es gab eine wenig Fanreaktion, du hast einfach wenig News gespreadet davon bekommen und alle waren eigentlich komplett nur lost. Aha, es gibt einen Film, aha, ist die Serie. Welcher Teil ist das jetzt? Und am Ende guckt es halt keiner, weil du die ganze Zeit nicht weißt, ob da noch was kommt, ne?
Ja, also ich hatte auch exakt das gleiche Gefühl. Ich habe überhaupt nichts irgendwie mitbekommen. Keiner hat drüber geredet. In den News wurde nichts gesagt. Ich habe dann nur, nachdem die letzten 5 Folgen draußen waren, habe ich dann halt schon gelesen, dass das Ende sehr gelungen sein soll. Und dann hatte ich natürlich nochmal Hoffnung. Die erstmal bei der Folge 6 und 7, wo ich so dachte, boah, alter Schwede, also das ist mir jetzt auch, also da habe ich langsam gleiche Anflüge wie Mo gehabt, das war mir dann irgendwie alles zu lang gezogen und irgendwie so Szenen, die ins Nichts geführt haben und eigentlich überhaupt nichts der Story hinzugefügt haben. Und da habe ich dann schon so gedacht, boah, ey, hoffentlich dreht das Ding nochmal auf und das passiert ja dann offensichtlich dann nochmal hinten raus. Und die hat wieder einen Mega-Brawl mit drin. Also jede Staffel hat ja einen Mega-Brawl, wo irgendwie auf einmal alle an einem Ort sind und sich einfach die Scheiße aus dem Leib prügeln. Und das Gleiche passiert ja auch wieder. Es ist ein bisschen absurd, wie das Ganze zustande kommt. Und man muss auch sagen, dass die solide inszeniert sind, aber dass das jetzt für Martial Arts Konnoisseure nichts ist, ne, was hier passiert. Also das ist vor allem unter in Anbetracht der Tatsache, dass einige von den nicht mehr ganz so jungen Darstellern, die hier immer ja noch Teenies spielen sollen, dass die teilweise ganz schön out of shape sind. Also wo du dir so sagst, oh, also die kriegt doch ihr Bein gar nicht mehr über Hüfthöhe. Also da musste man schon ein bisschen tricksen, damit das Ganze hier irgendwie noch einigermaßen dynamisch zusammengefilmt werden konnte. Und auch zum Beispiel Miguel, der den, also hier in der Serie heißt er Miguel und der Schauspieler, den Namen habe ich gerade nicht parat, der hat den Blue Beetle gespielt.
Den habe ich gesehen. Hast du
geguckt. Ja. Genau. Und selbst gut, er wirkt hier so ein bisschen ja, aber er wirkt ja auch schon so ein bisschen out of shape und er ist eigentlich einer der Hauptcharaktere und so. Und das drückt schon so ein bisschen auf das Bild. Aber nochmal, es geht um die Charaktere. Es geht um Johnny Lawrence, es geht um Sensei LaRusso, es geht um diese ganze Mythologie rund um das Miyagi-Do, um Mr. Miyagi selbst, der hier auch durch die moderne Tricktechnik nochmal zum Leben erweckt wird. Das funktioniert ehrlich gesagt auch nur so halb gut, aber Boiler. Ich fand es trotzdem ganz cool.
Ja. Hallo, jetzt gucke ich das nicht mehr, jetzt weiß ich ja alles.
Ja, ach Mensch, nee, ist das, kannst du trotzdem ist das, gucken.
Ist das, ernst gemeinte Frage, weil das ist ja jetzt so wie, oh, die bringen Grand Moff Tarkin in Rogue One zurück als bösen Antagonisten, obwohl Peter Cushing schon tot ist. Ne? So kann man das ja, ich versuche mir das jetzt vorzustellen aus deiner Sicht. Ist es, und bei Grand Moff Tarkin war das damals so ein, oh krass, das geht? Wie war das? Wie war das für dich? War das Leichenschändung oder war das funktioniert?
Nee, das hat im Großen und Ganzen schon funktioniert. Man sieht es halt natürlich vor allem im Gesicht, dass das immer noch nicht hundertprozentig akkurat ist. Und man hat da auch so ein bisschen in der Szene, in der er dann kommt, so viel mit Schatten gespielt, dass man das nicht so sieht. Und ich fand die Szene cool, weil Mr. Miyagi ist und bleibt für mich der beste Sensei aller Zeiten. Das wird sich vermutlich auch niemals ändern, weil der halt einfach eine Magie und eine Aura ausgestrahlt hat, die einfach kein anderer Kung-Fu, Karate oder sonst was Meister für mich jemals wieder ausstrahlen konnte. Und ihn nochmal sehen zu dürfen, und es ist auch schön, dass das nur so eine kleine Szene ist und natürlich dann auch wieder mit Daniel LaRusso zusammen, das fand ich schon toll. Und wie gesagt, dann hinten raus, dass irgendwie alle das bekommen, was sie verdienen, das finde ich halt schön. Und damit spoilere ich auch nicht, weil man weiß ja trotzdem noch nicht, wie das Ganze hinten raus sich dann entwickelt. Natürlich gibt's wieder ein riesen Karate-Turnier und auch dort gibt's wieder so Referenzen an die alten Filme, ohne das zu wiederholen. Dadurch ist es vielleicht auch nicht ganz so spektakulär an der einen oder anderen Stelle. Aber ihr merkt, also insgesamt bin ich absolut zufrieden mit dem Abschluss der Serie und freue mich, dass es endlich mal wieder eine Serie geschafft hat, einer Serie einen wirklich vernünftigen Abschluss zu geben. Und ich hatte danach ein wirklich sehr, sehr wohlig warmes Gefühl im Bauch und denke, dass das sehr, sehr viele Fans da draußen genauso sehen. Und wenn man sich die letzte Folge bei IMDb anschaut, die hat, glaube ich, weiß ich, 9,8 oder so im Schnitt. Muss natürlich auch sagen, dass das die ganzen Fanboys und Fangirls sind, die dann dort bewerten. Aber ich habe mir die Bewertungstexte, habe ich mir alle, also nicht alle durchgelesen, aber durchgescrollt. Und es waren nur 10 von 10er und 2 9 von 10er dabei.
Ja, aber so muss es doch auch sein. Also für wen machst du sowas, wenn nicht für die Fans? Ne? Ja, und man sollte ja auch auf die hören. Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass du jetzt vielleicht nicht den krassesten Drehbuch-Twist hast, aber dafür eben die Fans alle glücklich sind, dann ist es doch auch ein schöner Outcome.
Total. Also ich bin glücklich und damit möchte ich jetzt hier auch einen Punkt setzen und ich denke, Martial Arts technisch können wir jetzt nur noch durch unseren letzten Film da einen draufsetzen, oder?
Naja, klar. Also du meinst ja, die letzte Staffel Cobra Kai wurde in drei Teilen veröffentlicht. Also unser Protagonist hat auch einige Leute gedreiteilt in dem Film Demon City. Dazu muss man sagen, wir haben ja heute uns so immer den Ball hin und her gespielt und nicht zusammen über einen Film geredet, haben uns aber vorgenommen, jetzt mal so transparenter Podcast-Einblick, dass wir auch gerne mindestens einen Film zusammen besprechen wollen. Und den gab es in dieser Konstellation zwischen uns beiden bis vor 2 Tagen noch nicht. Und wir schauten einfach jeder separat, was läuft denn gerade so, was könnte dem anderen gefallen. Und ich bin gerade dabei zu kuratieren, eine Liste aus 3 Filmen, von dem einer Demon City ist, und schaue in unseren Chat rein und du so, ey, lass Demon City gucken, der wurde mir angezeigt. Und ich dachte mir so, alles klar, Schlachteplatte, Steven und ich, wir sind unter uns, das heißt, keiner meckert, go for it. Und ja, ich habe das Ding angeguckt und ich habe es auch gar nicht so bereut, muss ich sagen.
Ja, also das ist sicherlich so insgesamt kein richtig guter Film, aber einer, der Spaß macht. Und du sagst es ja, Schlachteplatte, also der ist ordentlich blutig. Das ist im Kern, also man braucht da auch eigentlich gar nicht so viel zu der Story erzählen. Das ist halt eigentlich ein klassischer Rachefilm, ne? Da ist so ein Typ, das ist ein Auftragskiller, der führt noch in der ersten Szene, um dann auch gleich mal so das Level von der Gewalt zu setzen, nochmal einen Auftrag durch, metzelt da so ein ganzes Mafiahaus nieder und kommt dann nach Hause und dann wird aber seine Frau und sein Kind vor seinen Augen halt niedergemetzelt von so ein paar
Typen. Wenigstens die so, kein Hund, ne? Also das hat mich ja
wenigstens kein Hund diesmal, genau. Aber das hat ihn zumindest auch so angefixt, dass er ziemlich angepisst war. Was ja auch nachvollziehbar ist. Was ich hier halt ganz cool fand, so, ich nenne es jetzt mal designtechnisch, waren halt diese Oni-Masken, die Attentäter da getragen haben. Das fand ich ganz cool. Die sahen auch wirklich teilweise recht creepy aus und dieser eine da mit seinem Klappermund und so, das haben die schon ganz, ganz schick gemacht. Und dann wird er selbst halt auch mit einem Kopfschuss hingerichtet und dann gibt's einen Schnitt und man sieht 10 Jahre später und er sitzt im Rollstuhl. Und dann dachte ich so, okay, jetzt erklärt mir, wie dieser Film die Kurve kriegen soll. Und was soll ich sagen? Sie erklären es einfach nicht, das passiert einfach.
Tja, naja, so. Also man muss ja dazu sagen, er stirbt dann, ja, also wir denken das und so. Und und dann ist der Film kurz Kill Bill. Ne? Weil du hast ja dann im Krankenhaus, hat nur noch gefehlt, dass der Typ kommt, der dann von Leuten Geld nimmt, dass sie ihn mal knattern können, den Komatösen. Und und wenn er dann aufwacht, habe ich auf so eine Szene gewartet wie Wackel mit dem großen Zeh. Wackel, aber weil so ähnlich ist es. Er wacht halt dann langsam aus dem Koma auf, so ein bisschen wie Uma Thurman eben der auch. Und ist dann halt natürlich erstmal nur so halb da, ne? Wenn du 12 Jahre im Koma liegst, ist die Bewegungsmotorik nicht die beste. Und deswegen schleppt er sich eigentlich wie so ein Zombie, eigentlich auch wirklich wie so ein Dämon, wie so ein Rachedämon, dann einfach so durch die nächste halbe Stunde der Szenerie, ne?
Ja, ich dachte da halt immer so, es ist halt schon ziemlich Banane, ne? Wenn du 12 Jahre im Koma liegst, dann hast du keine Muskeln mehr, also da kannst du gar nichts mehr machen. So, der Film hat jetzt natürlich keinen Realismusanspruch. Ja, und wenn man jetzt auch wieder den Titel dazu nimmt, Demon City, und auch ja davon gesprochen wird, dass alle 50 Jahre ein Dämon erscheint und jemanden halt besetzt und der dann halt alle niederschlachtet, dann weiß man halt, von wem die Rede ist. Und es gibt ja immer mal so Anflüge, auch dort, als er aufwacht, nimmt er ja den Typen schon mit einer Hand und schmeißt ihn ja durch den halben Raum, wo du so denkst, so, okay, das funktioniert so auch nicht in echt. Und es sind immer mal wieder so Anzeichen drin, wo man wirklich denken könnte, vielleicht ist da irgendwas Übernatürliches in ihm drin. Das wird nie expliziter angedeutet, also man sieht nie irgendwie rote Augen oder irgendwas, ne? Aber es gibt immer wieder so Szenen, wo ich so denke, auch zum Schluss, wo er ja einfach nicht sterben will, dass da irgendwas in ihm schlummert, und das ist halt einfach Gaga, das ist einfach Guilty Pleasure und das ist Hören aus, so wie ich es vorher wollte, und deshalb hatte ich damit Spaß.
Ja, total. Also ich habe auch nochmal geschaut, der basiert ja auf einer Manga-Reihe. Ich dachte erst so, geil, Demon City, habe ich gefunden. Nee, ist es aber nicht. Lustigerweise gibt's eine Reihe, die so heißt, oder einen Roman. Stattdessen basiert dieser Film Demon City auf der Manga-Reihe Onigoroshi. Und da gibt es auch keine übernatürlichen Elemente. Und ich glaube, oder beziehungsweise weiß ich nicht, ob sich das dann später noch entwickelt. Es kann auch sein, dass auf dem Film noch aufgebaut wird. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil es ist ja eine Reihe. Ne? Vielleicht lassen sie da ein Türchen offen. Offensichtlich kann ja hier jeder ständig von den Toten zurückkommen. Es ist so ein bisschen, um es für euch so ein bisschen zu pitchen, ne? Wir hatten es ja jetzt schon gerade. Es ist ein bisschen, was weiß ich, alles, was ähnlich ist wie John Wick. Ne? Also, du nimmst mir was, ich bin Killer, ich räche mich. Es hat am Anfang, oder auch wie so gesagt, so ein bisschen diese Kill Bill Vibes hatte das für mich die ganze Zeit, weil Uma Thurman ja auch einfach plötzlich Auto fahren kann, nachdem sie im Koma lag. Und dann hat der aber auch so ein, der hat so ein, weißt du, wir hatten ja zusammen mit den Jungs auch den The Night Comes For Us geschaut und der hatte sich ja sehr ernst genommen. In seiner elendigen, langen Klopperei-Inszenatorik. Der hier ist nicht so, nicht mal ansatzweise so gut inszeniert, aber der hat so eine Leichtfüßigkeit. Weißt du, das ist so ein, der hat einfach Spaß an, am Schlachten. Und das ist ja, irgendwie schön und, gewesen.
Ich finde, es war auch die ein oder andere Szene dabei, wo ich schon mal wieder gesagt, also so im Großen und Ganzen war es durchschnittlich, aber dann gab es mal welche, wo ich dachte, oh, das ist schon nicht schlecht. Auch diese Plansequenz dort im Treppenhaus, ja, ne, cool. Das ist ja fast, ne, fast schon so ein bisschen Richtung Daredevil hat mich das erinnert. Und die war ja auch schon auch over the top, ne, wo dann hängt er da, dann schmeißt er sich praktisch in diesen Schacht nach unten und hängt nur noch an einem Gewehr und dann fällt er wieder auf dem Geländer und das war schon ziemlich gut inszeniert. Und dann gibt's wieder welche Sachen oder ein paar Szenen, die ein bisschen durchschnittlicher waren. Und dann gibt's halt die Endszene, wo er sich wirklich
das ist ja wirklich ne, also okay. Meine Fresse, ey.
wie viel Stiche und wie viel Würfe mit
fehlenden Gliedmaßen eigentlich noch einstecken, aber hey, welches das ist, erfahrt ihr, wenn ihr den Film seht. ja, es hat auch so ein bisschen Oldboy-Vibes, finde ich, dann gehabt, ne? Dieses Wegsperren erst, also beziehungsweise lange aus dem Rennen gewesen sein und dann wegen einer Person, die du liebst, vielleicht so, ach, ist auch scheißegal, natürlich ist die Tochter nicht tot. Leute, wir wissen das doch alle. Der Typ braucht eine Motivation, Nebenrache. Und ich muss auch sagen, das hat es dann tatsächlich auch so ein bisschen herzlich, aber auch ein bisschen dumm gemacht. Es ist so ein kitschiger, blutiger Spaß, der sich nie zu ernst nimmt. Der ist auch nie in irgendwas von den Sachen so richtig brillant. Aber mir geht es da genauso wie dir. Also, das ist eine gute Zeit bei dem Film. Und das ist auch so eine Art, von dem Style würde ich mir auch ein Anime anschauen, ne, um da mal wieder den Bogen zurückzuspannen.
Ja, total. Und ich muss sagen, ich habe mich dann auch sehr, also ne, es ist halt ein Rachefilm und dann will man natürlich, dass die Rache auch vollends irgendwie gelingt. Und da habe ich mich auch, da habe ich mich auch sehr über die letzte Szene noch gefreut, weil ich dachte so, als der Film so langsam ans Ende kommt, so, da fehlt doch noch was. Und ich habe mir exakt das vorgestellt, was dann auch passiert ist. Also man könnte schon sagen, das ist dann ein bisschen vorhersehbar gewesen oder vielleicht einfallslos, aber irgendwie auch folgerichtig. Also ich fand es irgendwie cool, dass dann noch dieser Schlusspfeil gesetzt wurde. Ja,
das i-Tüpfelchen, ein blutiges i-Tüpfelchen gesetzt wurde.
Ja.
Ja, also ey, wenn euch das irgendwie anspricht, diese Art von Film, Steve und ich hatten eine gute Zeit, Berg und Moro werden einen riesen Bogen drum machen, aber das ist genau, weißt du, manchmal ist es auch gut, wenn ein Film sich so verkauft, wie er ist, und dich nicht in das Licht führt in deinem Marketing, weil der macht dir von Anfang an klar, um was es geht. Und du kriegst das halt einfach durch die Laufzeit hinweg. Plus muss ich sagen, ein Extrapunkt für die übelst geile Mucke. Da war ja alles drin. Eastern, Japano-Rock, irgendwelche, dann hatte das teilweise schon wieder so ein bisschen Country-Vibes. Ich muss mal gucken, ob es diesen Soundtrack irgendwo gibt. Also das war ja mega geil. Also auch so richtig übertrieben. Der hat ja die Szenen richtig dominiert. Aber dadurch hat der Film so einen richtigen Drive bekommen, finde ich.
Ja, manchmal auch so aus so richtig richtig krasse Metal-Einlagen, so mit Double Bass und so.
Das hat mich vorher an Mortal Kombat erinnert.
Ja, stimmt. Und dann gab's aber, ich glaube, das war eine Szene relativ zum Schluss, wo ich so dachte, oh, das ist jetzt aber eine interessante Musikwahl gewesen, weil das hat die Szene eigentlich gar nicht so richtig unterstützt, aber hat so einen ganz eigenen Vibe irgendwie geschaffen. Ich kann dir gerade nicht mehr sagen, was das für ein Genre war. Also es war jetzt nichts Rockiges und auch nichts Metaliges.
Ich finde, der hat manchmal so Eastern Pentatoniken und so Melodien, die du so aus so dem Asiatischen kennst, aber mit Western-Gitarre kombiniert. Und dadurch hatte das so eine seltsame Melange an verschiedenen, also ich konnte das, das ist ein Soundtrack, den kannst du geografisch gar nicht zuordnen, weil der ist einfach mal alles. Mhm. Fand ich cool.
Soundtrack alles.
Ja. Welche Genres wollt ihr denn?
Also da, genau, und da stimme ich dir zu, ne? Also der extra Punkt wird auf jeden Fall, dem wird stattgegeben.
Sehr geil. Ja, schön, da gehen wir doch mit einer geilen Kompromissnote hier raus. Und es hat sich gelohnt, dass wir uns absprechen und das zusammenschauen, sollten wir das nächste Mal wieder machen, wenn wir uns so eine kleine Genreperle rauspicken. Also dann auch nochmal Kudos an Netflix, dass die sowas hier, dass die solche asiatischen Genre Filme uns am Fließband eigentlich servieren, dass du da einfach mal hingehen kannst und sagen kannst, ja, ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Land der Film ist, muss ich sagen. Ich habe nicht nachgeschaut.
Das ist ein japanischer Film.
Ein japanische Schlachteplatte, nehme ich, zack, geht los.
Sehr gut. Also, ich würde sagen, ein gelungenes Martial Arts Double Feature hier zum Abschluss. Und dementsprechend können wir doch hier sehr befriedigt, ja, nachdem wir am Anfang diese homoerotische Stimmung hier aufgebaut haben und die dann entladen konnten, können wir doch jetzt hier auch zufrieden rausgehen.
Ich bin, oder? Auf jeden Fall leer, Steven. Vielen Dank für die Hilfe.
Sehr gut. Ich hab dich ausgesaugt. In diesem Sinne, tschüss, ciao und
goodbye. Spoilerfrei.